Heute sprechen wir über das beste Musiker-Biopic aller Zeiten. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds. Und an den verdammten Mikrofonen sind heute wieder der Arthouse Otto. Lieber Niklas, hallo.
Was geht, liebe Freunde? Und ich spreche wie immer mit dem Nerd der Nerds, Matze, der Blockbuster-Babo. Was geht ab?
Der Overnerd.
Der Overnerd. King of Nerds.
Was geht? Wir sind wieder zurück mit einer schönen Motto-Episode mit einem Themenschwerpunkt. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, vor 2 Wochen ist Michael gestartet, aber wir widmen uns heute ein bisschen dem Musiker-Biopic-Genre. Dem werden wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und mal gucken, was ist Musiker-Biopic, was ist Biopic, was ist nackte Experience, was ist kritische Auseinandersetzung. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Du hast ein paar Musiker-Biopics gesehen, ich habe ein paar Musiker-Biopics gesehen.
Ja.
Dem werden wir uns heute mal ein bisschen genauer widmen. Aber... Was hast du sonst so getrieben, Niklas? Was gibt's Neues vorab? Oh.
Sporz und ich haben uns neulich, also er ist ins Ruhrgebiet gekommen und wir haben uns in Oberhausen getroffen. Ich wohne ja da in der Nähe. Und dann sind wir zu den Oberhausener Kurzfilmtagen da zum Filmfest gegangen.
Sehr renommiertes Filmfest, ne?
Renommiertes, ja, das älteste, sagt man irgendwie.
Das älteste.
Genau. Ja. Und ich habe es irgendwie geilerweise geschafft, bei keinem einzigen richtigen Kurzfilmblog dabei zu sein.
Die Panels waren zu interessant, ne?
Ja, die Panels waren zu interessant. Ja, ich musste auch irgendwie arbeiten und dann hat das leider einfach nie funktioniert. Aber wir waren
also
bei
du warst zum Networken warst du da.
Ich war zum Networken.
Zum Socializen.
Ja, wir waren bei der Eröffnung und dann waren wir bei so einem Musikvideoblog. Da liefen auch ein paar coole Musikvideos. Und dann sind wir noch zu so einem Panel gegangen, wo sie über KI reden wollten, weil es irgendwie so war, KI die große Hoffnung oder der Downfall mäßig. Und ich habe mich dann so ein bisschen darauf gefreut, dass sie da mal irgendwie darüber sprechen würden, was denn eigentlich die KI so für die Branche zu bedeuten hat. Immerhin war es ein Filmfestival, aber leider hatten sie dann da so ein paar Medienwissenschaftler und sonstige Forscher da sitzen, die dann alle nur so erzählt haben, was KI ist, also es überhaupt mal zu definieren. Da haben sie gefühlt schon eine Stunde für gebraucht und dann sind sie sich so ein bisschen darin ergangen zu sagen, ja, wie denn jetzt der Umgang mit KI ist und ob Leute das überschätzen oder unterschätzen oder was auch immer. Aber die sind leider überhaupt nicht so darauf eingegangen, wie jetzt die Filmbranche mit KI umgeht. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne darüber gelernt, wie die Branche jetzt so mit KI umgeht oder wie sie auf KI reagiert.
Ja, die Academy, gab es ja auch die News jetzt die Tage, ne, dass die Academy dazu anscheinend
ihr Reglement... Academy.
Was?
Die Oscar Academy.
Genau. Die Academy of Motion Pictures and Science oder so ähnlich. Die Oscar Academy, ja. Die haben das auf jeden Fall, die Tage gab es die News, dass sie ihr Reglement angepasst haben, ne? Und um genau zu sein, um einen Oscar zu erhalten, dürfen Schauspieler und Drehbücher nicht mit Hilfe künstlicher Intelligenz generiert worden sein. Das ist so der zusammengefasste Wortlaut, ne? Also sprich, du kannst nicht... weiß ich nicht. Ich habe eben im Vorgespräch habe ich so das Beispiel Val Kilmer genommen, weil der ja jetzt auch, ich sag mal, von den Toten auferstanden ist und in eine Rolle zurückkehrt als KI-Figur, ne? Oder zurückgekehrt ist in eine Rolle. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Nee, okay. Ich habe es jetzt auch nur am Rande irgendwo, ich glaube, das ist jetzt auch kein, ich weiß nicht, was für ein Film das ist. Auf jeden Fall taucht er da wohl auf als KI-Gestalt und auch mit Support seiner Family und also die unterstützen das und So eine Performance wird aber und darf auch nicht bei den Oscars jemals gewürdigt werden, ne? Ebenso Drehbuchentwürfe, die rein gepromptet wurden.
So was Ähnliches mit so einer KI-Performance gab es ja auch schon irgendwie. In welchem Star Wars-Film war es denn hier mit Großmorph Tarkin da?
Ach so,
War das Rogue One? Nee, ne? Nee.
nee, das war aber, das war Rogue One, aber das da war, ich weiß nicht, ob da KI.
Ich meine, der Dude war schon tot und sie
Ja.
haben sein Gesicht auf das Gesicht eines anderen Schauspielers draufgepackt oder so.
Ja, aber da hatte KI noch nichts mit zu tun, tatsächlich. Also es war
Ach
nicht
so. Ah, okay.
KI-Performance. Später, bei einer, ich glaube, es war eine Mandalorian and Grogu-Episode. Ich meine, sie hätten später Luke Skywalker gedeaged und
Ja.
ich
Ich kenne
weiß
das,
nicht,
da
ob ich es.
trainiert er mit Yoda oder Grogu.
Da trainiert er genau mit Grogu. aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es danach so ein AI-Artist gab, der so ein bisschen viral gegangen ist, weil er das dann mit AI gemacht hat, das De-Aging. Und das kam so in der Internet-Bubble ein bisschen besser an und dann hat er von ILM einen Job bekommen.
Ach, krass, okay.
Ja, ich glaube, das ist so. Und seitdem setzen die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf dieses ja, Machine Learning, AI-generierte De-Aging und ja, vielleicht auch tote Darsteller wieder
Ja.
auferstehen zu lassen. Aber das ist nochmal ein anderer Themenkomplex
Ja.
tatsächlich,
Da
dieses ganze.
frage ich mich dann so ein bisschen, wo
Ja.
ziehen die dann die Grenze? Ja,
Ja.
also. Hätte dann Adrian Brody schon nicht den Oscar gewinnen dürfen mit seinem KI-generierten ungarischen Akzent? Oder wie ist das jetzt so?
Ja.
Oder muss das so eine komplette Figur sein, die da generiert wird von der KI? Keine Ahnung.
Also aufgefallen ist es mir nicht. Ist es dir aufgefallen bei, ich meine, ich
Nein.
habe die deutsche Version gesehen.
Ach, scheiße, ich glaube ich auch. Ja.
Ja, wir reden ja hier von Der
Der
Brutalist.
Brutalist, genau. Der brutal lang ging.
Ja, und es war ja nicht nur sein Akzent, ich glaube auch so Zeichnungen, ne? Im Film gab es, glaube ich, Zeichnungen, so Architekturzeichnungen, Blaupausen, wie man so sagt, denke ich, ne? Die dann wahrscheinlich auch von der KI erstellt worden sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Also, naja, das macht ja das Schauspiel aus, ne? Also so Akzente zu imitieren, sie gut zu imitieren, glaubwürdig zu imitieren,
Ja, schon.
überzeugend zu sein damit, ne? Im besten Fall Leute, die dessen Muttersprache das ist.
Ja.
Ich persönlich, ich erkenne ja einen polnischen Akzent relativ gut.
Ah ja.
Ich erkenne das ziemlich, ja, ich würde sagen, 9 von 10 Fällen. Apropos Akzent, ne? Ich hatte noch einen kleinen Disclaimer wegen letzter Woche. Wir hatten ja hier unseren wundervollen Themenschwerpunkt zu, ja, 40 Jahre Super-GAU in Tschernobyl. Und da hatte ich ja diese schöne Story zu Jagd auf Roter Oktober ausgepackt und
Stimmt.
darüber, wie in dem Film mit einem sowjetischen beziehungsweise russischem Akzent umgegangen wird, ne?
Ja.
Und wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das auch noch mal versucht herauszufinden, habe mir dann noch mal so die OV-Version angeguckt, auszugsweise. Und tatsächlich ist es ja so, die meisten Darsteller der sowjetisch-russischen Schiffsbesatzung, U-Boot-Besatzung, da haben wir ja Sam Neill, wir haben Sean Connery zum Beispiel, Tim Curry, ne, der ja auch S, die
Ja.
erste S, nee, Pennywise-Inkarnation verkörpert hat. Und die sprechen ja auch, oder sie waren angehalten dazu, mit russischem Akzent zu sprechen. Entschuldigung, russisch zu sprechen, so. Und die meisten haben das auch getan. Und was ich hier eben nicht mehr ganz, letzte Woche nicht mehr ganz zusammenbekommen habe, war, dass Sean Connery, der hat einfach der hat einfach den Text abgelesen. Der hat sich nicht besonders dabei bemüht, das mit einem russischen Slang irgendwie zu machen, sondern das ist ja der Mythos an der ganzen Geschichte. Er hat halt quasi Russisch abgelesen, aber dann immer noch mit seinem schottischen Gemurmel, ne? Dieses. Ja, okay. Das war so ein bisschen oder das ist so ein bisschen das, was so bei Jagd auf Roter Oktober mitschwingt. Ja. Genau, das wollte ich ja eigentlich nur noch mal nachreichen.
Ja gut, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass Sean Connery für diese Performance jetzt keine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommen hat oder so. 1991 bei den Oscars. Ich habe gerade mal geguckt, ich dachte so, vielleicht kann man über den Film ja auch mal reden, irgendwie als bester vergessener Film, aber über den vergessenen besten Film haben wir schon gesprochen, nämlich der mit dem Wolf tanzt.
Ja.
Aber Jahr, gut, ne? Macht ja nichts. Wir haben ja heute eine Menge andere Filme auf dem Programm, die auch immer alle eine Menge Oscars generieren, denn heute widmen wir uns ja so ein bisschen den Filmen, die auch die Toten wieder zum Leben erwecken, zumindest viele von denen sind schon tot, muss man sagen. Die Musiker-Biopics, nicht? Und das ist ja irgendwie, also ist, wenn ich jetzt so bewerten müsste, welches Genre außerhalb des Superhelden-Genres, wenn so zu Hochzeiten des MCUs und des DCEUs und wie sie alle hießen so, welches Genre hat danach die meisten Filme ins Kino geschmissen?
Ja.
Hätte ich echt gesagt, Musiker-Biopics, ja, weil, ey, in den letzten 5 Jahren hatten wir irgendwie Filme über Aretha Franklin und Bob Marley und Bob Dylan und Robbie Williams und Amy Winehouse und Kneecap und Weird Al Yankovic und Bruce Springsteen.
Stimmt.
Und Whitney Robbie Houston Williams. Und David Bowie und Billie Holiday und Leonard Bernstein. Ja. Und jetzt habe ich mir nur Song Sang Blue aufgeschrieben. Wer war das denn nochmal? Das war Bruce Springsteen. Nee, wer war denn das?
Das war Neil Diamond. Neil, genau, Diamond. Ja. Hugh Jackman.
Hugh Jackman, genau. Natürlich können wir die alle, nicht alle besprechen. Ja, das ist viel zu viel, damit die Folge viel zu gerusht und viel zu durcheinander. Ja. Und deswegen haben Matze und ich uns so auf ein paar Filme geeinigt, von denen ein paar weniger gut gelungen sind und ein paar andere besser gelungen sind.
Ja.
Genau, und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was für uns so die Wurzeln des Musiker-Biopics des 21. Jahrhunderts sind. Und ich habe da Walk the Line von James Mangold genannt und du hast da noch Ray genannt.
Ja.
Von, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber
Taylor Hackford.
Taylor Hackford, genau. Der Mann von Helen Mirren mit Jamie Lee Foxx.
Jamie Lee Foxx. Der ist geil.
Kennst du Jamie Lee Foxx etwa nicht?
Geil.
Der ist so der KI-Morph zwischen Jamie und Jamie. Diese Vorstellung. Also jetzt,
was du glaube ich gerade, was nicht so ganz deutlich geworden ist, du wolltest aber auch klar machen, gibt es eine Art Formel dafür, ne? Also genau. Oder es gibt wahrscheinlich Produzenten, Autoren, Filmschaffende, die sich denken, okay, wir können so ein erfolgreiches Biopic, was dann auch noch am besten Fall bei den Oscars stattfindet, nach einer Formel generieren.
Genau.
Das könnte man tatsächlich meinen, ne? Wenn man sich so die letzten Jahre anguckt.
Ey, auf jeden Fall.
Ja.
Ich kann dir auch genau sagen, was das ist, ne? Es fängt immer an mit einer, wie sagt man so schön, troubled childhood, ja?
Ja.
Einer schwierigen Kindheit.
Ja.
Dann kommt so der Weg zur Musik und dann reißen sie sich ganz krass den Arsch auf, dann geht's so langsam bergauf, dann sind sie auf dem ersten Zenit und dann fangen sie auf einmal an, dem Berühmtsein zum Opfer zu fallen mit Partys und Drogen und Alkoholmissbrauch. Dann kommt so dieser ganz harte Crash. Und dann kommt irgendwann, wenn sie so im finsteren Tal der Dunkelheit sind, kommt dann so dieser Gedanke, oh Kacke, ich bin drogenabhängig und ich kriege mein Privatleben nicht hin und meine Karriere leidet jetzt auch darunter. Ich glaube, ich sollte mal einen Entzug machen. Ja. Und dann kriegen sie es alle wieder hin am Ende. Ja. Das ist meistens so der Ablauf dieser Filme.
Wenn es nicht die Drogen und Alkohol sind, dann ist es Fremdgeherei.
Sowas, ja.
Das gibt's auch noch, ja.
Ich weiß gar nicht, mit wem ich hatte neulich mit irgendwem mal kurz über Walk the Line gesprochen, ich weiß nicht, ob es vielleicht mit dir war, und die Person meinte zu mir, ja, irgendwie habe ich in Erinnerung, dass Johnny Cash und June Carter Cash da so voll als Traumpaar dargestellt werden. Dann meinte ich so, okay, ich glaube, du hast den Film seit langem nicht mehr gesehen, weil das ist alles andere als das, ja, also zum einen sind sie ja für die längste Zeit gar kein Paar, weil June Carter die ganze Zeit sagt, ey, so einen versoffenen User wie dich heirate ich gar nicht. Und dann, als sie sich irgendwann doch von ihm breitschlagen lässt, ihn zu heiraten, ist das dennoch immer ein stetiges Bergauf, Bergab. Vielleicht nicht mit Fremdgeherei,
ja.
Aber
On-off würde man heute sagen, ne?
Ja, also vor allen Dingen hatte Johnny Cash ja ein ganz krasses Drogenproblem und darunter hatte auch June Carter zu leiden. Weil sie hat ihn ja sehr geliebt, sie hat ihn schlussendlich auch bis an deren beiden Lebensende nicht verlassen. Die sind beide kurz nacheinander im Jahr 2003 ja. gestorben. Aber das war ein steiniger Weg für die beiden. So. Und für mich ist dieser Film einfach so diese Blaupause, weil es fängt halt irgendwie in den 40er Jahren an. Da ist Johnny Cash auf so einer Baumwollplantage mit seiner Familie. Und dann kommt ja sein Bruder bei einem Unfall in so einer Sägemühle irgendwie ums Leben.
Ja, stimmt. Ja.
Und der Vater von Johnny, also Ray Cash, der wird hier von Robert Patrick gespielt, gibt seinem Sohn für immer die Schuld am Tod seines älteren Bruders.
Der T-1000.
Der T-1000, genau, gibt dem Joker die Schuld daran, dass sein Bruder gestorben ist, genau, ja. der Sohn gestorben ist.
Ja.
Und das entlässt ihn natürlich schon in ein extrem schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Und dann tritt ja der US Air Force bei und wird dann in Westdeutschland stationiert. Und da kauft er sich dann, so die Legende, seine erste Gitarre und fängt dann an, Songs zu schreiben, unter anderem auch Folsom Prison Blues. Und dann kommt er wieder zurück in die USA und dann fängt er an, so ein bisschen als Gospel-Musiker und dann später als Rock'n'Roll-Musiker so ein bisschen und dann als Country-Musiker seine Karriere zu starten, die dann tatsächlich viele Ups und Downs hat. Ich muss tatsächlich sagen, das ist so ein Film, an dessen Ende ich sagen kann, bei allem Ruhm und Erfolg, ich hätte mit Johnny Cash nicht tauschen wollen. So. Weil für jedes Hoch, das er bestimmt auf der Bühne hatte oder Geld, was er bestimmt hatte, hat er auch ganz viele düstere Täler durchlaufen.
Ja.
Und das stellt dieser Film meiner Meinung nach phänomenal dar. Was dieser Film für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack so gut macht, ist, dass er uns nicht nur, also dieser Film ist nicht die Verfilmung eines Wikipedia-Artikels. Ja? Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, vor allen Dingen, wenn wir über Michael sprechen müssen. Ja? Das ist, ich habe in diesem Film ganz viel darüber gelernt, mit welchen Dämonen Johnny Cash wohl zu kämpfen hatte, weil Johnny Cash hat ja auch selber an der Erstellung dieses Filmes mitgewirkt. Er selbst hat die Premiere leider nicht mehr miterleben können, weil er zuvor schon gestorben war. Aber er hat denen gesagt, ja, mach das und das und das auf jeden Fall in den Film rein. Das ist nämlich so passiert und das sollten die Leute über mich wissen. Und dabei kam dann dieser fantastische Musiker-Biopic-Film heraus, in dem wir, wie gesagt, Dinge lernen, die jetzt vielleicht so nicht unbedingt in jedem Wikipedia-Artikel zu finden wären, sondern wir lernen wirklich was über die Essenz von Johnny Cash. Wie ist denn das bei Ray? Schlägt der in so eine ähnliche Kerbe, der Film? Oder?
Absolut, ja. Absolut. Es ist genau dieselbe Blaupause, würde ich fast schon sagen, mit der schweren Kindheit. Allerdings ist hier das Trauma eher darauf gestützt, dass die in sehr bitterer Armut gelebt haben und dann ab einem bestimmten Punkt auch die Erblindung von Ray Charles, ne? Und also der als Kind eben hat es bei ihm angefangen, dass er sein Augenlicht verloren hat. Aber was ich ganz kurz nochmal eben zu Walk the Line hinzufügen wollte. Der Film ist tatsächlich, der ist wahrscheinlich nicht so ausgelegt gewesen, aber man darf nicht vergessen, June Carter hatte ja eine eigene Karriere. Die ist ja selber erfolgreiche Country-Musikerin gewesen zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja.
Und hatte ihr.
Johnny Cash hat sie schon angehimmelt, als er noch nicht bekannt
war. Genau, als er noch unbekannt war. Und ich glaube, der ein oder andere würde auch sagen, das ist ein Biopic über beide, also nicht nur über Johnny Cash, sondern dass da so ein bisschen beide auch mit, ich weiß jetzt nicht, ob Reese Witherspoon, haben nicht beide eine Oscar-Nominierung oder nur sie hat den Oscar gewonnen?
Die wurden beide nominiert, sie hat gewonnen.
Sie hat gewonnen, ne?
Genau.
So war es, ja.
Ja.
Da sieht man mal, also auch bei den Preis, also als Preisträger hat sie da anscheinend auch sehr überzeugt, War sie als beste, weißt du das gerade zufällig, beste Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin?
Ich glaube, beste Nebendarstellerin.
Okay.
Ah nee, ich sehe es gerade. Beste Hauptdarstellerin.
Ja. Doch. Ja, ja, ja. Siehst du das? Also wurde ihre Performance in dem Film auch auf gewisse Weise gewürdigt.
Man muss das aber auch sagen, also Reese Witherspoon hat ja auch selber gesungen und die hat eine richtig geile Stimme, Alter.
Ja.
Ich habe mir die Lieder von den beiden als Johnny und June immer wieder angehört, ey, und ich finde die geil.
Ja, so deren Aufzeichnungen.
Ja.
Schön. Schön.
Finde die richtig gut, ey.
Ja.
Ja. Weißt du, ob Jamie Foxx auch selber gesungen hat oder war das eher Playback?
Zum Teil,
ja, okay.
Es gibt so A Cappella-Stücke oder wo er sich selber nur mit dem Klavier begleitet. Ich meine, da hat er auch selber gesungen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, Jamie Foxx ist ja selber auch so Halbmusiker immer gewesen. Ich glaube, es war sogar seine erste Karriere, war eher so Musiker zu sein. Aus dieser ganzen, oder in dieser Zeit, während er auch Ray gedreht und gespielt hat, ne, ist ja auch dieser berühmte Song Gold Digger, ne, entstanden zusammen mit Kanye West und was ja auch so ein, oder wo quasi ein bekannter Ray Charles Song gecovert wird, ne?
Naja.
Ja. Und zwar, es ist, wenn mich nicht alles täuscht, oh, wie heißt denn der Song nochmal? I Got a Woman ist da mit drin. Ja, ja, I've Got a Woman von Ray Charles und das ist quasi in Gold Digger mit reingesampelt und den Part übernimmt ja dann Jamie Foxx, genau.
Ah, ja.
Ja. Du kennst den Song, Gold Digger, garantiert. Hörst du ihn gerade an?
Hör ich mir gleich mal an nach der Aufnahme, ja.
I've Got a Woman ist aber auch geil. Die Stelle in Ray, wo Jamie Foxx, das so a cappella oder vom Klavier sich selber begleitet, die ist großartig. Das ist auch, da habe ich habe den Song, ich kannte den nicht, ich habe den ab dem Moment sofort geliebt. Ich kannte auch damals, ich kannte auch Ray Charles nicht. Ich kannte seine Musik nicht, ich kannte höchstens sowas wie Hit the Road Jack, ne? Den kennt ja,
ja, den kennt ja jeder, ja, den Song.
Ja. Aber die andere Musik kann ich nicht. Georgia on My Mind und so. Und auch die politische Wirkung, die er mit seiner Musik ja erzielen wollte, ne? Gegen die Rassentrennung und so weiter in den USA.
Ja.
Das war mir alles nicht bewusst. Aber der Film ist, ja, ich würde es ja so aufbauen. Ich würde ja gerne so ein bisschen Vergleich machen zu Michael, den ich auch jüngst nochmal gesehen habe. Den hast du ja auch gesehen, ne?
Ja.
Also das Michael Jackson Biopic. Aber
okay, dann frage ich dich mal.
Ja.
Du hast jetzt in Ray, hast du mir gerade erzählt, sehr viel darüber gelernt, wer Ray Charles überhaupt war.
Ja, so. Ja.
Hast du in Michael irgendwas über Michael Jackson erfahren, was du nicht schon vorher wusstest?
Also,
Oder hast du irgendwas Neues über ihn als Person erfahren?
Nein.
Ja, das ist,
nein.
Ich meine, jeder wusste, dass Michael Jackson einen scheiß Vater hatte, dass er mit den Jackson 5 angefangen hat und dass er einen Affen namens Bubbles hatte. So.
Ja.
Mehr erzählt dieser Film dir auch nicht irgendwie. Oder liegt das falsch?
Nee, ich überlege gerade. Es gab so einen Part, wo ich dachte, da habe ich es hier draufgeschrieben. Tja, also ich hab eine Menge Notizen zu Michael, aber sind wir mal ehrlich, der Film ist eher ein Werbespot für die Marke Michael Jackson und weniger
oder
eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Person. Also ich kann jetzt schon sehr tief reingehen tatsächlich in das Thema. Und einen guten Vergleich aufbauen, aber
können wir doch machen, warum denn nicht?
Ja.
Ich meine, wir haben jetzt mit Walk the Line angefangen, den würde ich eher zur stärkeren Sorte zählen und du, Ray, offenbar auch, wenn ich das jetzt...
Ja, so absolut. Also, okay, ja. Also Ray hat mich damals, und ich meine, wir haben es halt immer mit den Oscars und so, die Oscars sind auch eine gute Werbeveranstaltung.
Ja.
Die verkaufen Filme sehr gut, ne? Man kann auch noch dazu sagen, dass Jamie Foxx ja seinen Oscar gekriegt hat als bester Hauptdarsteller für die Performance des Ray Charles.
Ja.
Und um hier nochmal so ein bisschen den Vergleich zu Johnny Cash zu haben, Ray Charles war auch hier sehr in die Dreharbeiten mit eingebunden. Ich glaube, er hat auch die Premiere noch erlebt. Der hat den Film selber noch gesehen. Anders als Johnny Cash eben, ne? Ich denke.
Es könnte sein, ich sehe es gerade, Ray Charles ist am 10. Juni 2004 gestorben. Also es könnte durchaus sein, dass er den Film fertig nochmal gesehen hat, ja.
Ja. Also man muss auch noch, ich kann auch noch ein bisschen kurz über Ray erzählen, nämlich Ray Charles war heroinabhängig, ne? Er war heroinabhängig und auch eben, was ich gesagt habe, mit Seitensprüngen und Frau und Familie betrügen, das hat Ray Charles halt alles durchgezogen, ne? Und ich glaube, der sieht diesen Film, dieses Biopic auch so ein bisschen als sein, er sieht das vielleicht für sich selber auch als so eine Art Verarbeitung oder als eine sehr selbstkritische Darstellung seiner Person, ne? Und hat das quasi alles so abgesegnet, ne? Also alles das, was ein Michael Biopic eben nicht macht, ne? Oder ein ein Johnny Cash Biopic auch, aber also der macht das auch sehr selbstkritisch.
Ja, also Johnny Cash, der wird in dem Film durchaus natürlich als sympathisch und als guter Musiker dargestellt, aber der wird aber auch in kein besonders gutes Licht gerückt, sag ich mal.
Pass auf, hier kommt auch noch eine Besonderheit. Der Johnny Cash-Film, Walk the Line, der basiert auf zwei Biografien, die Johnny Cash selber geschrieben hat, ne? Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, wenn du als Filmemacher, als Drehbuchautor nochmal so ein Werk hast eines Künstlers, ne, dann kannst du dich daran so dramaturgisch vielleicht ein bisschen freier langhangeln, ne? Und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Estate im Nachhinein kommt oder irgendein Erben kommen und sagen, nee, das darfst du aber nicht, dafür hast du nicht unsere Unterstützung und so weiter, ne? Dann schwimmt das ja auch immer mal mit. Ja.
Total. Das ist absolut so. Also bei Michael ist das wirklich das allergrößte Problem, dass eben dieser Jackson Estate dahinter steht.
Ja.
Und dass die alle versucht haben, da irgendwie gut wegzukommen oder glimpflich wegzukommen. Klar, Joe Jackson stellen sie schon als den Arsch dar, der er war, klar. Aber auch als den Antreiber des Erfolgs dieser Familie. Auch das ist durchaus so passiert, wie es da war. Aber wie gesagt, dieser Film, der arbeitet gefühlt nur Daten ab. So, in dem Jahr ist das Album rausgekommen, und dann war noch die Tour und dann kommen wir aber schon zum nächsten Album und dazwischen findet kaum Schauspiel statt. Das meiste in diesem Film sind irgendwelche Darbietungen wie die Jackson 5 oder am Ende Michael Jackson singen. So. Ich würde echt sagen, das Verhältnis von irgendwelchen Musikeinlagen, und da werden die meisten Songs, die wir da hören, werden in voller Länge durchgedudelt. Ja, das Verhältnis zwischen Musik und Handlung liegt bestimmt bei 60-40, vielleicht sogar 70-30. Ja. Also es finden kaum Dialoge statt, es findet kaum eine Handlung statt. Da ist der Anfang noch am stringentesten. Das ist nämlich die Zeit, bevor die Jackson 5 auf einer Bühne standen. Da sehen wir noch am meisten am Stück Schauspiel und Geschichte.
Ja.
Aber danach ist es fast nur noch eine einzige Compilation aus irgendwelchen musikalischen Auftritten.
Habe ich ganz genau so auch empfunden, muss ich sagen. Ne? Dieses Wechselspiel an Montagen, so schnell geschnittenen Montagen, in denen so ein bisschen Zeit vergeht, und dann so Dialogszenen, so könnte man es vielleicht auch benennen. Ja. Oder eben ein Mix davon, ne? Dass er jetzt hier ein Musikvideo dreht, dann wird ein bisschen getanzt, ein bisschen gespielt, und halt auch ein bisschen Dialog aufgearbeitet, aber du hast gerade auch das Schauspiel angesprochen, vor allem eben auch im ersten Part, was aber auch großartig ist, ne? Es ist auch sehr überzeugend, also ich würde sagen auch handwerklich, ne? Man merkt auch so ein bisschen, nicht unbedingt Antoine Fuquas Handschrift, aber man merkt, der kann es einfach, ne? Und ich muss ja auch, also ich, der Film ist nicht schlecht, das würde ich schon sagen, der ist handwerklich ganz gut gemacht, inszenatorisch ganz gut gemacht, aber wie du schon sagst, das, was kritisiert wird, ist tatsächlich die unkritische Herangehensweise und dieses Abarbeiten. Was ich aber so ein bisschen kritisch sehe, jetzt haben wir Joseph Jackson auch öfters angesprochen, der auch großartig gespielt ist von Coleman Domingo.
Ich hätte ihn halt echt nicht erkannt, ne?
Ich hätte ihn, der hat, glaube ich, Kontaktlinsen, ne? Blaue Augen und so. Oder grün-blaue Augen hat er da.
Ja, aber auch so, ich meine, der ist ja schon äußerlich sehr, sehr an das Erscheinungsbild von Joe Jackson angepasst worden mit Make-up und Maske.
Stimmt, ne?
Ich hätte ihn nicht erkannt, ey, weil irgendwie hatte Joseph Jackson so ein ganz zerklüftetes Gesicht. Das sieht man auf Fotos immer wieder so. Und ich hätte Cormen Domingo echt nicht erkannt. Also da haben sie schon einen guten Job gemacht, ja,
definitiv. Ja, das stimmt. Ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ihn da durchzuerkennen. Ja. Was mich halt am meisten so ein bisschen oder so leicht gestört hat, war tatsächlich, dass der so zum Teil sogar sehr charismatisch rüberkam. Ob es jetzt daran lag, dass Cormen Domingo ihn so gut gespielt hat oder dass sie ihn so ein bisschen charismatisch auch darstellen wollten. Also, weil wenn man sich jetzt so diese ganzen Interviews und Berichte der letzten Jahrzehnte von Michael Jackson über seinen Vater und so weiter anhört, anguckt, durchliest, ist das ja eigentlich eher eine sehr traumatisierende Phase seines Lebens gewesen. Hm. Und der zückt dann halt in einer Szene mal einen Gürtel und verprügelt den kleinen Michael, der Jackson 5.
Jo.
Aber es wirkt auf mich nicht hundertprozentig so, als wäre er traumatisiert gewesen von der ganzen Geschichte, weißt du? Und dass das so ein bisschen verharmlost rüberkommt. Also die Legacy des Vaters noch die Legacy des von Michael Jackson wird hier angekratzt, ne? Mhm. Und weil du es ja eben noch gesagt hattest mit, oder wir hatten es ja eben so ein bisschen die Markengeschichte, er sagte ja auch, er hat das ja aufgebaut wie Coca-Cola, ne? Die Jacksons sind wie Coca-Cola.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen seine Motivation, das aus seinen Kindern rauszukitzeln.
Also ich finde, er wird schon durchaus, wie du schon gesagt hast, auch als charismatisch dargestellt, aber auch immer nur im Umgang mit anderen Leuten. Also wenn du aus der Familie Jackson kamst, dann nicht, ja, weil da ist er dann immer nur der Tyrann. Ich muss aber auch leider sagen, dass die gesamte Familie ziemlich im Dunkeln bleibt. Also die Mutter hat nichts anderes zu tun, als da rumzustehen und zu sagen, ach Joe, jetzt lass doch mal die Kinder in Ruhe und jetzt lass sie doch mal und tu doch dies nicht und tu doch jenes nicht, aber daraus entwickelt sich für sie jetzt irgendwie nie so ein eigener Arc oder nie eine eigene Persönlichkeit. Die ganzen Brüder von ihm, die haben schon gar nichts zu tun und LaToya wird vielleicht einmal angesprochen. Das war es dann aber auch. Janet Jackson kommt gar nicht vor. Die hat sich, wie man hört, aus dem Film irgendwie regelrecht rausgeklagt.
Ah.
Deswegen findet sie da überhaupt keine Erwähnung.
Es gibt so eine Szene, da sitzt doch Michael mit jemandem in seinem Zimmer, ne? Mit einer Frau.
Das ist LaToya.
Ist das LaToya? Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht schon, keine Ahnung, Diana Ross oder so, mit der er ja so befreundet war.
Diana Ross war doch weiß, oder? Nee. Ich glaube, das war eine Weiße. Ah, nee, hast recht. Nee, aber das war sie nicht.
Sagst, stimmt. Ich hatte LaToya einfach vergessen. Da war ja auch noch eine Schwester. Ja. Die waren ja, glaube ich, 8 Kinder oder was, ne? Oder 7. Ja.
Genau.
Und Jafar, wessen Kind ist es?
Von Jermaine, glaube ich.
Ach, wirklich?
Ja, das ist sein Enkel. Neffe, mein Gott.
Neffe. Sohn von Jermaine, Tatsache.
Ja.
Interessanter Fact, wenn ich das noch richtig weiß.
Also Jafar Jackson ist der Darsteller von Michael in diesem Biopic.
Genau.
Für alle, die es noch nicht jetzt wussten.
Und Jermaine ist halt so mit der bekannteste Bruder, würde ich sagen, von Jacko, der ja auch in den 80ern den ein oder anderen Solo-Hit hatte. Und zudem ist Jermaine ja auch der gewesen, der damals diese Pressekonferenz gegeben hat und den Tod von Michael Jackson verkündet hat, ne? Falls ihr gerade kein Gesicht vor Augen habt. Aber Jermaine Jackson, ne? Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, When the Rain Begins to Fall.
Also kann sein, dass ich ihn kenne, aber jetzt gerade könnte ich nicht sagen, ach ja, klar, der Song.
Der Song war, glaube ich, in Deutschland auf Platz 1.
Ah ja.
Noch bevor Michael einen Platz 1-Hit in Deutschland hatte, 1984. Ich glaube auch Michael Jackson, nur der Earth-Song war der einzige Nummer 1-Hit, den Jacko in Deutschland hatte. Der hatte, das waren keine Nummer 1-Hits, in Deutschland zumindest, ne? Seine okay. Hits, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann aber auch, kann ich auch massiv falsch liegen.
Das weiß ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber ich weiß nicht, ich kann nicht. Oh, ich guck mal. Krass, ey, Thriller. Stimmt, da war keine
Deutschland zeigt Single sich dabei irgendwie. Hier landen nur zwei Lieder von MJ auf Platz 1 der Charts. Der Earth Song und They Don't Care About Us, ja.
Ach krass, ey. Ja, gut.
Und vorher hatte er tatsächlich nicht. Also, als Fun Fact am Rande, wenn mich nicht alles täuscht. When the Rain Begins to Fall war noch vor ihm auf Platz 1, genau.
Das kann sein, ja.
So viel okay, mal zu der Musik.
Ja,
genau. Die ja auch in diesem Film über alles erhaben zur richtigen Zeit eingespielt wird. Hast du so ein paar Gänsehautmomente gehabt in dem im Michael-Film?
Gänsehautmomente? Eigentlich nicht, nee. Also der Moment, der tatsächlich bei mir die krasseste körperliche Reaktion hervorgerufen hat, war wirklich, als er zum ersten Mal den Gürtel rausholt, um Michael zu verprügeln. Mhm. Weil da ist Michael ja noch ein, da war ja vielleicht 5 oder 6 oder ja. So, das ist ein Kinderdarsteller und der wird dann da. Also die Kamera hält auch schonungslos drauf, da wird nicht irgendwie verschämt schon weggeschnitten oder so, sondern das soll auch wehtun, also auch uns.
Und alle anderen gucken zu, ne?
Ja.
Aus der Familie.
Klar, wir haben ja auch alle Schiss.
Ja.
Um das übrigens mal kurz zu sagen, also Michael reißt die Lebensgeschichte von Michael Jackson ab von seiner Zeit an den Anfängen von Jackson 5, also von den frühen 60er Jahren, würde ich schätzen, bis hin zu seiner Bad Tour, die 1988 stattfand. So diese etwas über 20 Jahre werden in diese 2 Stunden reingequetscht und natürlich ist es klar, daraus kann kein sonderlich detaillierter Blick auf sein Leben entstehen. Deswegen, da werden immer wieder Daten eingeblendet, weil da war dann die Tour mit den Jackson 5 und da hat er dann das Album rausgebracht. Das ist übrigens auch wieder interessant. Da wird im Film so ein Riesen-Hickhack draus gemacht, dass Michael Jackson ein Soloalbum veröffentlichen will. Hier wird so getan, als sei Off the Wall sein erstes Soloalbum. Das ist aber völliger Schwachsinn. Off the Wall war schon Michael Jacksons, ich glaube, 4. So, oder 5. Soloalbum.
Ach, wirklich?
Ja, ja, sicher. Das ist so wie in Bohemian Rhapsody, auf den werden wir gleich ja noch zu sprechen kommen. Da wird so getan, als würde Freddie Mercurys Wunsch, ein Soloalbum aufzunehmen, diese Band auseinanderreißen. Aber er war, glaube ich, der 3. von denen, der angefangen hat, Soloalben aufzuzeichnen. Ja. Also Brian May und ein anderer haben schon lange davor Soloalben gemacht. So. Off the Wall ist das 5. Studioalbum okay. des Sängers Michael Jackson. Es kam 1979 raus und davor gab es, wie gesagt, schon einige andere Alben, nämlich Forever Michael, Music and Me,
Ben. Ach, stimmt,
und Got to Be There.
Ben, ja, ja, da ist er, aber da, ja. Also. Vielleicht, um es mal ein bisschen zu entschärfen, du siehst das ja so ein bisschen als falsche Darstellung, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen unterteilt haben in das ist jetzt so sein erstes Album als erwachsener Solokünstler, ne? Ich glaube, ja. Also ich kenne jetzt auch nur das Cover von Ben, da ist er halt auch noch ein Kind, ne?
Ja.
Vielleicht ist es so dramaturgisch, ist es wichtig, weil dann ja auch so ein bisschen offensichtlicher der Bruch mit den Jackson 5 damit eingeläutet wird, ne?
Ja.
Aber ich verstehe, was du meinst. Es wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, obwohl das ja eigentlich Fakten sind, die man eigentlich in so einem Film auch reinbringen könnte. Weil ich hätte es jetzt auch so geschluckt, wie es hier rübergebracht wird. Ja. Das ist halt so das Problem eben mit der Deutungshoheit und der ganzen Produktion rund um dieses Michael-Biopic. Davon gibt es halt noch mehrere Beispiele in dem Film, würde ich sagen, ne? Wo eben so ein paar Infos und dann Teppich gekehrt werden.
Ja, also was heißt unter den Teppich gekehrt? Die hatten ja erst irgendwie einen anderen Film im Kopf. Sie wollten diesen Gerichtsprozess durchaus damit reinnehmen, aber wollten das dann alles so darstellen, als sei Michael Jackson ein reines Opfer von PR-Kampagnen und von Leuten, die einfach nur ihm das Geld aus der Tasche ziehen wollten, in außergerichtlichen Einigungen. Da hat man sich aber schon nach diesen Prozessen dann darauf geeinigt, dass das in einem Film so nicht dargestellt werden darf. Ich finde es völlig unfassbar, wie man so tun kann, als hätte man das nicht gewusst oder ja, als hätte man das einfach vergessen. Und daraufhin mussten sie dann so den ganzen letzten Akt oder vielleicht sogar den halben Film nochmal umschreiben und nochmal nachdrehen.
Was du jetzt meinst, ist ja die das erste Mal, dass es so Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs gab, ne?
Genau, ja.
Ja. Und ich glaube im Nachhinein, oder was, ne, was du jetzt angesprochen hast, ist ja das, also gedreht wurde das ja, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es wurde ein anderer Film gedreht, wo eben auch darauf eingegangen wird. Nur jetzt im Nachhinein scheint den Produzenten aufgefallen zu sein, da es ja so eine außergerichtliche Einigung gab, bei der eine Millionensumme gezahlt wurde, war auch Teil dieser Einigung, dass der Betroffene oder die Betroffenen, ich weiß es jetzt nicht, nicht so medial ausgeschlachtet werden dürfen, sprich in irgendeiner Biografie genau stattfinden können und so weiter. Genau. Ja.
Das war auch ein Problem, ja.
Das war,
ja.
Was ich schon als recht unglaubwürdig finde,
ja.
Diese Erklärung.
Ja, und so wie es jetzt dann ist, endet der Film, wie gesagt, 1988. Also ja, das war ja noch, der Film endet quasi auf Jacksons Zenit.
Ja.
So. Also
ja,
Ende der 80er war ja auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit und Beliebtheit. Und die ersten Vorwürfe kamen ja dann so in den 90ern auf. Der Film hier deutet jetzt allerdings an, dass es eine Fortsetzung geben soll oder könnte. Denn der Film endete ja mit, ja, seine Geschichte wird weitergehen. Punkt, Punkt, Punkt ungefähr. Und bei dem Erfolg, den der Film jetzt schon einfährt, ich meine, der geht jetzt stramm auf die $500 Millionen zu an den Kinokassen. Der wird, ich kann mir vorstellen, der macht die Milliarde, ja, ganz ehrlich. Und dann wird sicherlich eine Fortsetzung geben und wie sie sich, also wie die das dann angehen, das wird dann die Frage des zweiten Teils bleiben. Aber ich, wie gesagt, ich muss sagen, mir hat der Film einfach gar nichts gegeben. Ich bin dann leider wieder jetzt der nörgelnde Kritiker, weil es tut mir leid, Leute, das ist einfach nur eine Kompilation von irgendwelchen Auftritten. Und wenn ich Michael Jackson Auftritte sehen möchte, dann gehe ich auf YouTube und gucke mir seine Konzerte an. So, also versteht mich nicht falsch, Jafar Jackson macht einen guten Job, der hat die Tanzmoves seines Onkels
mega,
drauf, der
mega
kommt mit seiner Stimme extrem nah an seinen Onkel ran und seine Schuld ist das alles auch gar nicht, aber das Drehbuch und die Produktion, das ist einfach alles Mist, weil ich brauche einen Film nicht, der mir nur sagt, ah übrigens, Michael Jackson hat 1979 ein Album rausgebracht und dann 82 nochmal und ach ja, 88 war er auf Tour. Das weiß ich alles. Und ich weiß auch, dass er einen Affen namens Bubbles hatte. Und ich weiß auch, dass sein Vater ein Arsch war. So. Was ich mir von dem Film gewünscht hätte, wäre mal so Dinge gewesen wie, wie hat Michael Jackson gearbeitet? So, wie ist der auf Songs gekommen? Wie hat er geschrieben? Wie sind ihm diese Melodien alle gekommen? Ja, weil
kommt viel zu
es gibt
kurz
da eine Szene, da sitzt er im Tonstudio und guckt Fernsehen und dann sagen die da irgendwas über Bandenkriminalität in Los Angeles und am nächsten Tag sagt er dann, oh, ich schreibe jetzt einen Song, der heißt Beat It und da geht es um Banden. Ich dachte mir so, ernsthaft, Alter? Das soll jetzt eure Herleitung sein, wie der auf Ideen für Songs kam? Ja? Das ist doch nicht euer Ernst. Und dann liegt er im Krankenhaus und blättert in einem Buch rum, seinem Lieblingsbuch, scheinbar Peter Pan, und dann blättert er eine Seite auf und dann steht auf einmal Neverland. Und das soll uns dann so, ach ja, übrigens, ne? Ihr wisst doch alle, die Neverland Ranch, hier hat er seine Idee her. Ich denke mir so, ja, toll, danke. Show, don't tell, ich wusste es.
Ja. Das wird auch viel zu früh im Film alles viel zu plakativ, viel zu offensichtlich und wenig subtil rübergebracht. Diese ganze Geschichte, seine Peter Pan, diese Parallelen zu Peter Pan, auch, also seine Karriere-Milestones, ob jetzt im Positiven und Negativen, du hast jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Aber zu seiner Person an sich, er wird ja die ganze Zeit wie so eine Lichtgestalt dargestellt, dem alles in den Schoß fällt. Es gibt keinen auf dem Weg nach oben, der ihn jemals kritisiert, also außer sein Vater jetzt, ne, der ihn mehr tyrannisiert und traumatisiert hat. Aber es gibt keinen, der ihm irgendwie mal Widerspruch gegeben hat in irgendeiner Weise, ne? Auch sein erstes Aufeinandertreffen mit diesem John Branca, diesem Manager, der in einem Raum voller Schlipsträger dadurch hervorsticht, dass er so tut, als hätte er eine Glaskugel und sagt ihm so, ja klar, du wirst der größte Superstar aller Zeiten, weißt du so, ne? Und das ist so, das überzeugt ihn ja schon so, ihn dann quasi auch zu engagieren und zu sagen, okay, du wirst jetzt mein neuer Manager und dein erster Job ist, bitte kündige meinen Vater, weißt du so, ne? Und nee, also das fand ich auch ein bisschen zu flach, mir zu zeigen, dass Michael Jackson alles in den Schoß gefallen wäre, so an Talent und an, der hat ja hart gearbeitet für diese, also für seine perfekten Bühnenshows, für seinen Gesang, für seine Fähigkeiten, also die er entwickelt hat, Songs zu schreiben, ne? Und wie er diese Songs schreibt. Ich glaube, der hat schon sehr hart gearbeitet an diesen ganzen Abläufen. Galt
als Perfektionist, ne? Ja.
Galt als Perfektionist, ne? Das sieht man ja auch so ein bisschen in der This Is It-Dokumentation. Und ich habe mal in einer anderen Doku gesehen, dass auch so ein Song wie, weißt du, da wird das auch so als dramaturgische Etappe aufgebaut, wie denn das Album dann jetzt heißen soll. Thriller. Ne? Und ich meine, das weiß ja jeder eigentlich. Das ist ja jetzt keine Überraschung, dass am Ende da auf diesem Post-it Thriller steht und nicht irgendwie Beat It oder keine Ahnung, Human Nature of Thriller, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, war auch da drauf, ne?
Ja, ja.
Ich hätte es spannend gefunden, so einen Prozess nochmal zu haben, wie das Thriller, dass dieser Song ja ursprünglich Starlight hieß. Und dass sie ab irgendeinem Punkt da drauf gekommen sind, weiß jetzt nicht, wer das war, aber irgendwer muss ja den irgendwann zu Thriller umbenannt haben, ne? Und was ich noch sagen wollte, ne? Pepsi-Commercial-Unfall, Nasenoperation, Bubbles, also der Affe, das sind ja alles, das waren ja alles Momente in seinem Leben, wo er ja auch von Paparazzos, wo er von der Medien begleitet wurde. Also alles Dinge, die von der Presse, wo es auch Pressematerial zu gibt. Nichts oder wenig hinter den Kulissen.
Das muss ich aber auch tatsächlich sagen, das ist so ein Moment, der ist von manchen anderen Kritikern so ein bisschen verkannt worden. Also die erzählen dann so, dass dieser Unfall am Set von Pepsi Max so eine Art künstliche Klimax sein soll in dem Film. Das muss ich aber sagen, sehe ich anders, weil das ist schon ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gewesen, weil dieser Unfall, der ihm den Skalp verbrannt hat, das war so der Anfang. Ja. Seitdem war er abhängig von Schmerzmitteln und wir wissen alle, dass das schlussendlich sein Todesurteil war. Deswegen ist das schon ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gewesen.
Passiert aber in dem Film nicht. Man sieht ihn kein einziges Mal ein Schmerzmittel konsumieren.
Doch klar.
Was?
Doch klar, im Krankenhaus hängt er am Schmerzmittel.
Ja, er hängt da am Tropf. Bei Ray hast du, es gibt Szenen von Jamie Foxx, wie er Ray Charles spielt, wie er zitternd am Boden liegt, weil er total auf Heroin, auf Turkey ist, weißt du so.
Ja.
Und ihm Sabber aus dem Mund läuft.
Ja, aber das ist also wieder so das Ding, Matze, ne? Das hätte man vielleicht inszenieren können, wenn nicht der Jackson Estate dahinter stünde, dessen einziges Interesse ist, dass sie alle gut wegkommen aus der Nummer, um nochmal den Wert von diesem Musikkatalog zu steigern. Das ist doch alles, worum es hier geht, seien wir mal ehrlich.
Michael Jackson hat seit seinem Tod, glaube ich, ich habe letztens so eine absurde Zahl gelesen, der hat 3 Milliarden, hat er, glaube ich, umgesetzt.
Ja, ja.
Seit seinem Tod.
Ja. Der ist 2009 gestorben und seitdem war er, glaube ich, irgendwie mindestens 10-mal der bestverdienende Tote.
Ja.
So, da gibt es ja jedes Jahr ein Ranking, so welche Toten immer noch am meisten Geld abwerfen. Und mindestens 10-mal war er da auf Platz 1.
Weißt du, was ich unten stehen habe? Ich habe das Dangerous-Album und Thriller habe ich eingeschweißt unten stehen als CD. Die habe ich nach seinem Tod gekauft.
Ja, ja.
Als, weißt du so, einfach.
Ja, ja.
Es ist aus dieser Post Michael Jackson-Ära sozusagen, ne? Und ich habe die nie aufgemacht, aber nur mal so nebenbei. Ich bin da auch mitgeschwommen, ne? Mit dieser.
Ja, ja, klar. Man muss ja sagen, sein Tod hat gerade zu so einem Zeitpunkt stattgefunden, wo es noch kein Streaming gab. So, da musstest du CDs noch kaufen.
Ja.
Entweder halt physisch oder im Apple Store oder so. Da gab es nämlich Spotify noch nicht. Ich glaube, Spotify kam erst 2012 oder so. Oder 13. Deswegen, also da haben die sich alle nochmal dumm und dämlich verdient. Und seien wir mal ehrlich, die werden sich auch. Dieser Film wird wieder dafür sorgen, dass wieder Millionen von CDs verkauft werden. Oder die Songs so oft gestreamt werden, dass sie da auch wieder Millionen mit umsetzen. So, das ist. Ich meine, ich weiß, dass Michael Jackson bei vielen über jeden Zweifel erhaben ist. Und ich selber bin auch ein großer Fan von diesem Mann und muss sagen, für mich ist er hauptsächlich eine schwer missverstandene Person, so aus vielen Richtungen, ja.
Und traumatisiert auch, würde ich.
Traumatisiert, ja, sicher. Also für mich, sei mal ehrlich, vielleicht bin ich ja auch zu blöde, aber für mich ist dieser Typ nichts weiter als ein Asexueller, der für sein Leben lang versucht hat, seine Kindheit nachzuholen.
Ja.
So, mit wem tust du das? Mit anderen Kindern. Und wenn andere Erwachsene sehen, dass du als Erwachsener mit Kindern dir ein Bett teilst, weil ihr eine Pyjama-Party machen wolltet, natürlich denken die dann, was sie eben denken. Es sind halt Erwachsene.
Ja.
Aber er ist ja nie in diesen Sphären angekommen, als Erwachsener zu denken. Punkt 1, Punkt 2, er ist freigesprochen worden. Punkt 3, ja, wir hatten gerade die Epstein-Files, die rausgekommen sind. Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass der größte Popstar aller Zeiten, wenn der auf Kinder gestanden hätte, dass er da nicht ein einziges Mal vorkommen würde. Das kann mir keiner weismachen. Er taucht da auf Fotos, ja,
ja,
aber er wird da nicht erwähnt. Und da wird sonst jeder erwähnt.
Es gibt voll viele Verschwörungstheorien zu Michael Jackson auch, ne?
Ja, er lebt noch, ist ein Alien, bla bla bla.
Songs, naja, du kannst Songs rückwärts abspielen. Ähnliche, ja, und wo dann auch satanistische Botschaften drin sind,
ja, ja, ja.
Aber wirklich abgefahrenes Zeug zum Teil, auch so Verbindungen zur CIA, also ähnliche Strukturen wie bei P. Diddy oder Epstein, ne, dass ihm sowas nachgesagt wird, also wirklich ja, ja. Ernsthafte Verschwörungstheorien. Michael Jackson hat sich ja auch so eine Art, ne, er wollte ja, das wird ja hier auch so plakativ in diesem Film dargestellt und auch erzählt, ich will mysteriös rüberkommen. Also es wird ja, ja wirklich ja, ja. So, er sagt das ja auch so. Und ja, ich finde ja. Das so überflüssig. Ich finde es so überflüssig, das anzusprechen. Das weiß doch einfach jeder, dass das so sein Style war, weißt du? Irgendwie ja. Mit einer mit einem Mundschutz rumzulaufen, sich rar zu machen, weißt du? Irgendwo plötzlich ja. Aufzutauchen. Das musst du mir nicht noch in einem Dialog, wie er das seinem Manager erzählt, was sein Plan ist, das fand ich halt auch so ein bisschen daneben. Genauso wie kurz bevor sie Thriller anfangen zu produzieren, wird das ja tatsächlich so gesagt, ich will, dass das erfolgreichste Album aller Zeiten wird. So, what the fuck?
Ja.
Warum sprecht ihr sowas aus in einem Film, der über Michael Jackson ist, weißt du so?
Ja.
Das ist doch alles das, was eigentlich im Nachhinein erst kommt.
Ich hab ja am Sonntag Moonwalker gesehen in der Lichtburg.
Ja.
Und da zeigen sie ja auch, ich weiß nicht, ob du den Film je gesehen hast, da gibt es ja auch jede Menge Konzertausschnitte und so. Und das Ende von Michael ist im Grunde auch so in Moonwalker zu sehen. Ja, da performt er irgendwie Dirty Diana und Man in the Mirror und so.
Ja.
Und du siehst, wie die Frauen da reihenweise in Ohnmacht fallen. Das ist ja auch das, was sie dann am Ende von diesem Film zeigen, als er da Bad spielt in London. Und das ist natürlich etwas, was Jafar Jackson jetzt nicht schafft oder was dieser Film nicht schafft. Aber in Moonwalker siehst du das wirklich, wie Michael Jackson, der schwebt förmlich über allen anderen Menschen,
ja.
So über der Masse.
Ja.
Der war einfach in seinem völlig eigenen Kosmos unterwegs, in seinem völlig eigenen Ding, so der... Der hat einfach über allen anderen Menschen gestanden und ich glaube, auch davon geht die Faszination aus. Ja, ich glaube, wenn diese Männer und Frauen, die ihn angebetet haben, wenn die auch nur eine Stunde mit ihm in einem Raum alleine hätten verbringen können, dann hätten die ein völlig anderes Bild von dem gehabt. So, sein Mysterium hat davon gelebt, dass er eben so auf seine eigene Art und Weise unnahbar war. Weil dieser Typ konnte ja keinen Fuß auf die Straße setzen, ohne direkt von tausenden Nein. Menschen umgeben zu sein, so.
Ich kann mir auch vorstellen, und das wird ja auch nur angedeutet, ich kann mir vorstellen, dass er auch von seinen Geschwistern, mit denen er ja so ein enges Verhältnis eigentlich hatte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ne, dass selbst die den Anschluss zu ihm verloren haben, dass selbst die gar nicht mehr so richtig durchblicken konnten, wer ist mein Bruder eigentlich noch, ne? Und auch diese Thematik nochmal mit, dass er, also nicht nur asexuell, sondern dass er, der hatte ja wirklich keine Freunde als Kind, ne? Wenn das so ist, wenn das so war, warum zeigt mir der Film das nicht ein bisschen offensichtlicher, weißt du so? Sein Vater sagt ihm mehrfach im Film, ey, du bist anders als die anderen. Er meint das aber negativ, er meint das er meint das ja in dem Film so, um ihn klein zu halten, um ihn zu kontrollieren, ne? Kritisiere ich aber auch die Inszenierung, dass ich da mehr Haltung und mehr Eindeutigkeit gesehen hätte, weißt du? Und weniger so eine neutrale Beobachtung, sondern mach doch den Deckel drauf und deute es nicht
so
nur
einfach.
An.
Es ist doch so einfach. Ja. Weißt du, in dem Film kriegen wir dann jetzt so einen Dialog, wie Michael mit seiner Mama am Küchentisch sitzt. Du hast keine Freunde. Und er sagt so, guckt so ganz traurig in die Kamera mäßig. Und dann blendet die Szene auch schon wieder weg. Mehr macht er ja gar nicht. Du musst einfach nur eine Szene filmen, wie er mit seinen Brüdern da irgendwie im Tonstudio steht und er guckt so nach draußen und da sind Kinder auf dem Spielplatz und dann schaut er sich die an.
Ja.
Dann verstehst du schon alles so. Er hat keine Kindheit,
Sehnsüchte.
Er hat keine Freunde. Sehnsüchte, seine Kindheit, er hat keine Freunde. Da musst du kein einziges Wort drüber verlieren. So. Das versteht jeder Idiot. Selbst Bubbles würde die Szene verstehen, wenn er die sehen würde.
Das ist ja auch so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, so hat auch Michael Jackson in Interviews über seine Kindheit und über
vielleicht habe ich das sogar daher, kann sein.
Ja, aber so hat er das ja erzählt. So sehnsüchtig klang das ja auch immer, ne, wenn er darüber gesprochen hat mit dieser hellen, femininen Stimme, sage ich jetzt mal, ne? Dieses, weißt du, so, das, wie er davon schwärmt, was ihm alles fehlt in seinem Leben, ne? Und hier wirkt es aber tatsächlich, ich würde fast schon sagen, der Film wurde so inszeniert, wie Michael Jackson sich gerne selber gesehen hätte, weißt du so, um ihm zu schmeicheln, posthum zu schmeicheln und weniger ein Psychogramm draus zu machen, um mal zu wirklich tief einzutauchen und neben dem ganzen Showgeschäft und neben dieser ganzen faszinierenden Art Showmaster zu sein, ne, ein Entertainer zu sein, so gesanglich und tänzerisch und so, ne, neben,
weißt das du, ist ja... Ja. Wenn du wissen willst, wie Michael Jackson sich gerne selbst gesehen hat oder gesehen hätte, dann guck dir Moonwalker an, ohne Scheiß.
Okay.
Ja, da siehst du, wie Michael Jackson über sich selbst denkt und dachte und über die Öffentlichkeit. In der Hinsicht lernst du in dem Film mehr über Michael Jackson als in Michael.
Wahrscheinlich auch sehr naiv.
Du hast es selber gesagt, er kann sich in Autos und Raumschiffe morphen, aber er rettet die Kinder so. So hat er sich gerne gesehen, so als Retter der Kinder. Das ist ja auch so, ne?
Moderner Peter Pan.
Ja, du siehst in diesem Film immer wieder, wie er irgendwie an Krankenbetten sitzt und Kindern da mit Spielzeug zuschüttet und denen was vorsingt und so. Ich glaube wirklich, dass der einfach, er hatte keinen Bock mehr, immer nur mit Erwachsenen herumzuhängen, die in ihm nur den Goldesel gesehen haben. Weil jeder Erwachsene, der mit Michael Jackson zu tun hatte, hat sich nur gefragt, wie kann mich dieser Typ reicher machen? Und wer sind die einzigen Menschen auf der Welt, die dich nicht danach bewerten, wer du bist oder was du hast? Ja, Kinder natürlich. Die bewerten nur, was sie vor sich sehen und wie du dich denen gegenüber benimmst. So. Natürlich wollte der danach nur mit Kindern rumhängen. Er hat einfach die Schnauze voll gehabt.
Ja, weil ich eben, vorhin hatte ich dich ja gefragt, wegen der Gänsehaut, ne? Ob du da so Gänsehaut hattest. Und ich muss sagen, ich hatte schon, der ein oder andere Lacher war okay, ne? Wo die Szene endet mit dieser Giraffe dann am Fenster oder so, ne? Ja. Das fand ich alles sehr charmant. Ich fand's auch, ich fand ihn als seine ersten Studio-Sessions als zu I'll Be There und so, da hatte ich auch schon Gänsehaut, die Szenen fand ich schon gut. Ich fand auch das Ende ziemlich gut, muss ich sagen, wie er dann quasi mit der Bad-Tour beginnt, ne? In London und dieser ganze Übergang, das hat mir auch. Aber ich habe halt auch so wirklich so melancholische, ich fand es halt so traurig und gleichzeitig aber auch schön, weißt du so, dass es eben diese Momente gab, wo er ja am Kinderbett sitzt, also am Krankenbett von diesen kranken Kindern oder eben in diesem Supermarkt mit den Autogrammen und so, ne, wo er ja dann einfach Spaß hat mit seinem Bodyguard, wo ich die Andeutung jetzt auch nicht so ganz verstehe. Warum wird diese, ist das so ein subtiler Hinweis darauf, dass er einfach ein gutes Verhältnis zu seinem Bodyguard hatte, dass das so eine Vertrauensperson von ihm war oder was? Also anders als seine Familienmitglieder, ne? Also ich verstehe nicht, warum der so in den Mittelpunkt geschoben wird, ne? Oder wollen die Bodyguard da irgendwas?
Ja. Er war halt so eine Art Vaterfigur für ihn, würde ich sagen.
Anscheinend. Ne? Aber ist das real oder ist das dazu gedichtet?
Das ist, glaube ich, real.
Ja, ich hab's zum ersten.
Der war bedeutend älter als Michael. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut vorhin, der kam irgendwie in den 1920ern zur Welt. Also als sie sich kennenlernten, war der bestimmt dann fast schon 50 oder so. Und Michael war halt gerade mal 20, wenn überhaupt, ne?
Ah, okay.
Und er war halt eine Vaterfigur, der ihn nicht geprügelt hat, ne? Und der nicht gesagt hat, du machst jetzt, wenn du jetzt das und dieses nicht machst, dann bist du nicht mehr mein Sohn oder dann hau ich dir einen rein oder so, sondern der ist mit ihm einfach, wenn er wollte, keine Ahnung, an den Arsch der Welt gefahren und dann konnten sie da in Ruhe reden oder sonst irgendwas tun. Also ich glaube schon, dass der Typ wahrscheinlich für Michael Jackson ein wichtiger Bezugspunkt war, solange die miteinander zu tun hatten.
Also was ich jetzt noch mal abschließend, einen Satz, ne? Also mir hat's, ich habe jetzt nicht Tränen in den Augen gehabt, aber ich dachte mir so, ach wie schön, guck mal, ey, der Michael Jackson, der wollte eigentlich auch nur glücklich sein, weißt du so, er wollte eigentlich nur eine glückliche Jugend, Kindheit haben, also auch unbeschwert, eine Unbeschwertheit irgendwo und nicht dieses ganze Drama, die ganze Gier, die mit dem Erfolg mitkam halt auch, ne? Ja, aber wo er auch gleichzeitig eben seinen eigenen Wert dann schon festgestellt hat, ne? Also es gab ja den Punkt, wo er gemerkt hat, okay, ich bin zwar anders als die anderen, aber ich bin auch was Besonderes. So, und das ist ja dann auch eben der Punkt, wo wir dann wieder in dieser Szene sind, wo er am Tisch sitzt mit den ganzen Schlipsträgern, ne? Und da dann schon imstande ist, Ansagen zu machen, ja. Ähnlich wie mit diesem CBS-Chef, ne? Hast du den erkannt?
Den CBS-Chef?
Ja, diese Geschichte, wo sie dann bei MTV anrufen.
Ach, der Typ.
Ja.
Nee, wer war das?
Das war Mike Myers. Also Mike Austin Myers. Powers, ne?
Wirklich?
Ja, das war. Und der hat ja auch schon ein Cameo in Bohemian Rhapsody. Spielt er ja auch so einen Sesselpupser. Studio Boss. Da hat er aber ein bisschen mehr Make-up, ein bisschen mehr Maske. Da ist er nämlich der Typ, der Queen ausreden will, dass Bohemian Rhapsody ein großer Hit wird. Dass er sagt, was ist denn, ein 7-Minuten-Song kann man nicht im Radio spielen.
Ist zu lang.
Ist zu lang. Das ist dieser Typ. Der ist auch Mike Myers, ja.
Ja, und dann sagt Freddie Mercury, wenn du 7 Minuten für lang hältst, tut mir deine Frau leid.
Ja.
Ich erinnere mich.
Genau dieser Typ, das ist auch Mike Myers, ja.
Ach krass, ey.
Ja, ja.
Nee, den habe ich jetzt natürlich nicht erkannt, ne.
Fand ich sehr cool, so ein wiederkehrendes Cameo auf jeden Fall.
Ja,
da sieht man Graham King. Graham King war es, glaube ich, ne? Dieser Produzent, der das hier alles ähnlich wie Bohemian Rhapsody zum Leben erweckt hat. Jetzt mal auch mal kurz den Vergleich. Also wirklich, Jafar Jackson. Ich habe so viele Live-Auftritte von Michael Jackson gesehen, so viele Musik von ihm gehört, ne? Ähnlich wie bei Queen auch. Ich muss auch sagen, Jafar Jackson, das ist also im direkten Vergleich zu Rami Malek, der imitiert ihn hier fast perfekt. Ich habe, glaube ich, kaum so einen guten Michael Jackson-Imitator gesehen. Also wirklich, das...
Ja, ist schon krass, ja.
Ist schon... der Film hat mich schon so in seinen Bann gezogen, in diesen inszenatorischen Michael Jackson-Experience-Bann, wo ich bei Queen, bei Bohemian Rhapsody noch eher so ein bisschen... Ach fuck, es ist die ganze Zeit Rami Malek, der aussieht wie Freddie Mercury, weißt du so. Das bleibt da die ganze Zeit so hängen. Er bewegt sich auch nicht so, weißt du? Also, er versucht ihn halt immer zu sehr zu imitieren. Ich muss sagen, dieser Film, der Michael-Film, der lässt Bohemian Rhapsody so ein bisschen schlechter dastehen, würde ich sagen. Das ist zwar... ist zwar fies, das so zu sagen, aber... Ich weiß noch, ich bin aus Bohemian Rhapsody gekommen und wollte ihn auch sehr mögen. Also ich wollte schon, ich habe nur das Positive gesehen, ne? Mittlerweile.
So ging es mir auch, ja.
Ja,
mittlerweile. Ich habe eine Entwicklung mit diesem Film durchlaufen.
Ja, siehste.
Am meisten Probleme habe ich halt wirklich mit der Inszenierung von Freddie Mercury, weil er wird da immer so als Monster dargestellt und als Party-Animal und das geht auch auf Kosten seiner Sexualität. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Auch so als Alleingänger irgendwie, ne? So ein bisschen.
Ja, das auch.
Ich glaube, der hatte schon eine viel bessere Beziehung zur Band, als hier dargestellt wird, ja.
Also Queen ist ganz bestimmt nicht an den Star-Allüren von Freddie Mercury zerbrochen, das ist Quatsch. Nee,
die sind zerbrochen am Tod von Freddie Mercury, also.
Eben.
Das
es gab vorher nie Trennungen und die waren auch, glaube ich, ja, nie kurz davor, sich zu trennen. Also auch das,
right,
weißt du, okay, ja, Filme sind hier und da mal überdramatisiert, aber wenn das so stattfindet, dann finde ich das scheiße. Und das, ja, finde ich dann auch bei Michael hier und da einfach kacke dann. Was übrigens aber trotzdem stimmt, das unterschlägt der Film fast schon so ein bisschen, finde ich. Die Jacksons, also die Brüder, die hatten wirklich krasse Probleme miteinander. Also es gibt ja diese letzte Tour von denen, die Victory Tour, die vom, also zumindest so erzählt ist der Film, vom Vater erzwungen wird schon fast. Und da hatten die am Ende so viel Beef miteinander, dass die schon nicht mehr im gleichen Auto zum Stadion gefahren sind. Die haben nicht im selben Hotel gewohnt, die sind in unterschiedlichen Flugzeugen zu den Orten des Konzertes geflogen. Also da gab es wirklich heftig Streit miteinander. Und da kann ich mir tatsächlich, also ich war jetzt nicht dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch viel Neid auf den Erfolg von Michael dabei war, ja. Und dass natürlich diese letzte, also das wird ja auch im Film angedeutet, ja, diese Victory Tour, die letzte Tour der Jacksons, da hören wir ja fast nur noch Songs von Michael.
Ja.
Und die meisten Leute sind auch nur wegen Michael gekommen.
Ja.
Ja. Es war eigentlich nur so ein Vehikel irgendwie, um Michaels Thriller-Tour zu bewerben. Und ich glaube, das haben die anderen Jungs,
die Bad Tour,
und dem Vater ziemlich übel genommen, ja.
Jo. Ja, so wird es ja auch angedeutet im Film. Also jedes Mal, genau, wenn der Vater versucht, ein neues Konzert oder irgendwas Neues auf die Beine zu stellen mit den Jackson 5, dann geht es auch immer so, ist denn Michael dabei? Aber nur, wenn Michael dabei ist. Das ist dann immer so die Marschrichtung.
Ja, aber weißt du, auch daraus hätte man... Du hättest einen Film machen können, der nur während dieser Tour spielt und mal die Probleme zwischen den Jungs beleuchten können. Da kannst du ein richtig geiles Charakterdrama draus machen, aber auch das macht der Film nicht, weil er hat für seine Figuren einfach keine Zeit, weil er, ja, muss durch 22 Jahre oder so dieser außergewöhnlichen Karriere durchrushen in 2 Stunden und natürlich funktioniert das einfach nicht. Ja. Du hast kaum Zeit, irgendwo mal anzuhalten und irgendwas näher zu beleuchten. Die Konflikte können immer nur ganz, ganz oberflächlich angebrochen werden.
Ich kann mich zwar nur noch ganz dunkel daran erinnern und ich weiß auch nicht, ob ich beide Teile gesehen habe, aber es gab 1992 so eine Art Miniserie oder TV-Zweiteiler, der heißt Die Jacksons, ein amerikanischer Traum.
Ach, der lief mal bei Fox, glaube ich, ne?
Weiß ich gar nicht.
Ich erinnere mich, glaube ich, auch daran, ja, ja.
Ja. Ach so, bei Vox, okay.
Ja.
Also kann sein, ja.
Sender.
Ja, ja. Ich habe gerade tatsächlich Fox verstanden.
Ja, vielleicht habe ich es auch so komisch ausgesprochen.
Ja, mit Angela Bassett unter anderem, ne, die hier Catherine Jackson spielt, die Mutter. Ich habe es auch nur noch ganz dunkel in Erinnerung, ist mir auch gestern so beim Gucken dann wieder erst eingefallen, ne, dass es stimmt, es gab ja diesen Zweiteiler oder dieses Biopic-artige Jackson-Ding. Ich glaube, so als Kind dachte ich sogar noch, dass Michael Jackson das selber gespielt hätte, dass das so aus der Zeit stammte, dieses so ähnlich wie Yellow Submarine oder so, ne, dass die Beatles ja dann auch selber mitgespielt haben.
Ja, ja.
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, wie es gealtert ist, ob das vielleicht sogar sehenswert ist, hier nur mal als kleiner Hinweis, könnt ihr euch sicher bei Amazon oder sonst wo ausleihen.
Ich gar nichts mehr zu sagen, ne.
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich muss sagen, ich bin jetzt doch schon aus dem Film rausgekommen und war ziemlich, auch wegen der Musik, ich bin im Film auch so ein bisschen mitgegangen, ob ich da jetzt, so lange Heal the World irgendwie, nicht Heal the World, war es Human Nature, der relativ lange, ja, auch gespielt wird, den hätte ich jetzt vielleicht nicht so als Rausschmeißer im Film reingeschnitten, den Song, aber ich hätte schon Bock auf einen zweiten, muss ich sagen. Vielleicht sogar einen dritten, der dann wirklich so ein Abgesang und der ist, ich sag mal so, es hätte Potenzial, Niklas, ne? Also wenn sie haben noch immer die Chance, es nicht zu verkacken, wenn da ein zweiter Teil kommt,
ja,
und ein dritter Teil, der vielleicht sogar diesen Staatsanwalt, ne, das dann so Anfang der 2000er, da gab es ja diesen Staatsanwalt, der sich ja so auf Michael Jackson eingeschossen hat irgendwie, ne? Der war ja auch oft im Fernsehen, vielleicht erinnerst du dich daran, wenn sie das so ein bisschen mit einweben, ne, und dann bis hin zu seinem, Conrad Murray, ne, bis zu dem Todesarzt, der ihm ja dann dieses Mittel immer wieder gespritzt hat, wenn man das vernünftig inszeniert, auf Basis der Fakten.
Ja, also ich meine, wie gesagt, da in der Hinsicht haben sie es natürlich einfach gemacht, weil bis zu diesem Zeitpunkt gab es kaum Querelen im Leben von Jackson. Ja, da war er wirklich einfach nur auf dem Zenit seines Erfolges. In den 90ern ist es dann halt, das ist dann die interessanteste Zeit, ne, weil da kommen dann nicht nur die Missbrauchsvorwürfe, sondern da fängt Jackson dann auch langsam an, so in der Bedeutungslosigkeit, sag ich mal, zu verschwinden. Also er war nie nicht relevant so, aber seine Musik wurde immer irrelevanter so. Also alles, was er gemacht hat an Musik, was krass beliebt war oder ist, kommt schon aus den 80ern. Klar, du hattest auch in den 90ern nochmal einen Earth-Song oder einen They Don't Care About Us, aber sehr viel mehr kam da ja dann auch nicht mehr.
Das Dangerous-Album ist doch großartig.
Ja, okay. Anfang der 90er noch.
Und ja. Das teuerste Musikvideo seiner Zeit, ne? Dann mit Janet Jackson.
Ja. Aber wie gesagt, also sollte der zweite Teil kommen und sich den 90ern widmen, dann muss es irgendwie turbulenter werden, ansonsten ergibt dieser Film keinen Sinn. Ja. Und ich muss sagen, also ich glaube, wenn der Film vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so gekommen wäre, hätte ich da auch noch anders drüber gedacht. Aber in der Zwischenzeit hatte ich mich einfach zu viel mit Film beschäftigt und zu viel auch damit, wie ein guter Film für mich aussehen kann oder sollte und was ein Film machen kann, wenn er ein gutes Drehbuch hat. Und das, sorry, aber dieser Film hat einfach kein gutes Drehbuch. Ja, wenn die Musik von Michael Jackson kommt, kann ich auch nicht still sitzen, weil ich mein Leben lang ein Michael Jackson-Fan bin. Aber das, also da bin ich jetzt mittlerweile schon zu sehr der Kritiker in Anführungszeichen, als dass ich mich davon blenden lassen würde. So. Das tröstet mich alles nicht hinweg über die meiner Meinung nach nicht vorhandene Handlung. So,
so leidet mir das auch tut. Und da schreibe ich voll und ganz. Aber würdest du sagen, der Film ist würdevoll?
Ja.
Ist eine würdevolle Verfilmung für Michael Jackson?
Er traut sich ja nicht, Michael Jackson zu kritisieren. Also ja, wahrscheinlich schon, ja. Für die Fans, für die Michael über jeden Zweifel erhaben ist, klar, ja. Die werden nichts Neues lernen, sagen wir mal ehrlich. Die werden nichts über die Kreativität von Michael Jackson erfahren. Die werden nichts über die Familie von ihm erfahren. Die werden halt sehen, oh ja, klar, in dem Jahr kam das Album und dann kam das Album. Die werden Joe Jackson als Arschloch sehen. Der Film hat halt keine Überraschungen. Die Konzertszenen sind, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ordentlich inszeniert. Das ist ja auch dann der Kit, den dieser Film zu Bohemian Rhapsody hat. Ich weiß noch, wie sie im Trailer damit beworben haben, von den Machern von Bohemian Rhapsody, die Macher in Anführungszeichen, ja, das reduziert sich jetzt auf einen Produzenten und einen Typ, der den Film geschnitten hat, ja. Und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die CGI-Effekte oder so, keine Ahnung.
Ja, Kameramann habe ich noch gecheckt, aber selbst der ist auch der ein ist anderer, nicht, ja.
Ich weiß nicht, ob jetzt, ich habe jetzt drauf geachtet, das war jetzt hier, glaube ich, ILM, oder war das bei Moonwalker? Ne, bei Moonwalker war es ILM, ich weiß gar nicht, wer es jetzt hier bei Michael war. Aber wie gesagt, in den Konzertszenen erkennt man schon durchaus die Ähnlichkeiten zu Bohemian Rhapsody, ja. Im Besten wie im Schlechtesten, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie gesagt, Fans werden ihre wahre Freude an dem Film haben, haben die jetzt schon. Ich habe es gerade nochmal gecheckt, der Film ist jetzt irgendwie seit inzwischen 13 Tagen im Kino und ist jetzt kurz davor, die 500 Millionen zu knacken. Und ich gehe davon aus, dass der Film auch auf die Milliarde zusteuern wird, weil das ist so ein Ding, der wird wahrscheinlich einen Monat lang super erfolgreich im Kino laufen. Und dann können sie ihren zweiten Teil machen und mal schauen, was sie dann daraus machen.
Wie stehst du dazu? Also wie ist dann deine Erwartungshaltung?
Zum zweiten Teil?
Ja, wie wäre die dann? Ich habe ja meins eben so ein bisschen schon gesagt.
Ja gut, also wie gesagt, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du dich bei Michael Jackson in die 90er begibst, dann kommst du nicht umhin, dich mit all diesen Dingen zu befassen. Also dass seine Musik weniger relevant wird, dass seine Karriere auf dem absteigenden Ast ist, dass seine Schuldenberge wachsen, ob seines fast schon wahnsinnigen Lebensstils da mit der Neverland Ranch und so. Und dann kommen halt auch die ganzen Gerichtsprozesse. Und wenn du diese Punkte alle nicht beleuchten möchtest, weil du an Michael Jackson nur gute Haare lassen möchtest, dann vergiss es, dann kannst du dir den Film klemmen.
Der hatte doch, es kommt ja noch mehr, ne? Der hatte doch so eine 2-wöchige Ehe mit Lisa Marie Presley oder was, ne?
Ja.
Oder eine 4-wöchige Ehe, keine Ahnung.
Ja, lang war die nicht, ne?
Ja, dann noch diese ganze Drama um die Leihmutterschaft oder ob die Kinder wirklich von ihm sind und so weiter.
Er hat keine,
ne,
eigenen Kinder. Natürlich nicht.
Aber meinst du wirklich, die sind nicht?
Nein.
Okay.
Also, ich kann mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, ja, aber ich glaube nicht, dass Michael Jackson ein sonderlich aktives Sexleben hatte, falls er überhaupt jemals Sex hatte, ganz ehrlich. Was glaubst du denn, warum seine Kinder alle weiß sind? Die sind nicht von ihm. So.
Mit wem soll er die denn haben? War das nicht eine Krankenschwester oder so? Auch
er hatte mal was mit einer Krankenschwester, ja, aber das,
okay,
das sind halt alles anonyme Mütter oder Samenspender oder
ja,
so.
Okay. Ja, ich habe mich jetzt lange nicht mehr damit beschäftigt, ja, ja, muss ich sagen, aber stimmt, das stimmt ja eigentlich, ne?
Wir wissen doch, dass also schwarze Haare zum Beispiel und auch Haut, die stärker pigmentiert ist, das sind alles dominante Gene, ja. Du wirst es nur selten erleben, dass eine POC sich mit einer weißen Person verpaart und das Baby, was dann da rauskommt, weiß ist. So. Und das, sorry, sind die nicht. Ja.
Es sind drei
also
Kinder, ja. Ich
sehe Blanket grad, ist ja es zumindest nicht. Und Paris Jackson kann noch so sehr behaupten, dass sie sich gerne als Afroamerikanerin identifizieren
so
möchte. Sie ist halt weiß. Sorry, tut mir leid.
Ey, du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt auch noch mal kurz
ja.
Ja, das kann eigentlich auch alles nicht also sein. Das stimmt schon.
Er hat die
ja,
Kinder
ja
adoptiert und
ja,
so,
ja,
und deswegen sind es seine, aber seine leiblichen sind es nicht.
Ja, da lief irgendwas. Okay, das ist aber, dann reden wir in ein paar Jahren nochmal, wenn der zweite Teil kommt und das ja ganze Thema ausgeklammert wurde wahrscheinlich.
Denn wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er halt ein Asexueller war und deswegen keine Kinder zeugen mochte. So.
Okay.
Und alle Michael-Fans da draußen, ich bin auch ein großer Michael-Fan, ja, aber
ey,
es ist halt, wie es ist.
Ey, das ist halt auch im Endeffekt, ne, so sehr wir da irgendwie die Wahrheit gerne drüber erfahren wollen würden und so weiter, ne, im Endeffekt ist das ja auch Privatsache irgendwo, ne?
Ja, sicher, ja, klar.
Weißt du, so eigentlich, auch wenn es crazy hier so Familienkonstellationen, Dynamiken sind, und eventuell das auch so ein bisschen mit seinem Größenwahn zu tun hatte, ne? Also sich jetzt hier irgendwie Kinder durch eine Leihmutterschaft zu adoptieren oder aus dem Reagenzglas oder wo auch immer sie jetzt herkamen, ne? Aber an sich ist es ja wahrscheinlich auch, ich denke mal, solange keine Gesetze gebrochen wurden und keine moralischen Grenzen überschritten wurden, ist das auch alles fair, weißt du so, ne?
Ja, sicher.
Und
ja,
selbst wenn es dann in einem Film nicht aufgearbeitet werden würde. Es gibt keinen Grund, dem Kind nicht zu glauben, ne? Wo es doch, ich glaube, auf seiner Beerdigung ist doch das eine Kind zum ersten Mal auf die Bühne getreten in die Öffentlichkeit und hat gesagt, das war der beste Vater, den man sich vorstellen konnte, ne?
Ja, also das glaube ich.
Ja, ja, es gibt, ich sag ja, es gibt keinen Grund, dem Kind nicht zu glauben, ne?
Nee, absolut.
Ja. Von daher, das war schon höchst emotional, fällt mir gerade ein, ja, diese ganze. Ja. Ja, du, das ist ein sehr komplexes Thema, sehr komplexe
total, ja,
Geschichte. Aber was auf jeden Fall bleibt, und wie du es gerade schon gesagt hast, ne, wir sind beide große Fans seiner Musik. Das wird auch immer so bleiben, denke ich.
Ja.
Die Musik wird bleiben, die Legacy wird bleiben. Und ja, alles, was filmisch noch kommt, damit setzen wir uns gerne auseinander.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich hätte jetzt nochmal als Positivbeispiel, sag ich mal, Rocketman nennen können, aber ich möchte jetzt gar nicht in die Diskussion rein, deswegen hier nur mal der kleine Programmhinweis.
Ja.
Es gibt da auch diesen Film über Elton John, Rocketman heißt der. Das ist übrigens auch so eine Trope, ne? Die sind fast immer nach Songs oder Alben benannt, die Filme.
Ja. Ich habe eben, ist mir auch noch einer eingefallen, warte mal, wie heißt denn der nochmal? Wie heißt der Film? Straight Outta Compton.
Jo.
Auch sehr
positiv. Der war richtig gut.
Der war richtig gut. Der beleuchtet hier nicht nur einen, sondern die ganze Band, ne? Fünf Leute. Aber auch, ne? Wieder toxischer Manager.
Wer war das denn nochmal? Waren das die Niggas with Attitude oder wer war das?
Hast gerade die N-Bombe gedroppt.
So hieß die Gruppe halt.
Ja, ja. NWA, genau.
Ja. Was denn? Sie nannten sich ja so, was soll ich denn sagen?
Mutig. In so Zeiten.
Ich darf ja noch Bandnamen zitieren.
Ah, du darfst.
Was hast du da beim Produzenten gesagt?
Du darfst das alles. Normalerweise bin ich hier derjenige für ein Fettnäpfchen zuständig.
Nee, was war jetzt mit dem Produzenten? Da ist irgendwas mit dem Produzenten.
Der Manager von Eazy-E war der ja so ein bisschen toxisch auf ihn eingewirkt hat, ne? Aber zu Rocketman, den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, leider nicht geschafft hier vor unserer Aufzeichnung. Mhm. Du hast ihn ja noch geguckt. Wie ist denn das bei Elton John gewesen? Der hatte, glaube ich, auch eine krasse Drogenvergangenheit, ne? Ist das eine kritische Aufarbeitung?
Also es ist so, der Film ist quasi in eine Handlung eingebettet, dass Elton John zu so einer Gruppe geht, nicht anonyme Alkoholiker, sondern anonyme Drogenabhängige oder so. Also er macht quasi eine Therapie und die sagen dann, die sitzen dann in so einem Stuhlkreis, man kennt das ja, und die sagen ihnen dann, ja, erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Und dann erzählt er quasi sein ganzes Leben bis zu diesem Punkt, dass er zu dieser Therapie geht. Und auch bei ihm ist es so, ja, schrecklicher Vater, uninteressierte Mutter. Er hatte Probleme mit sich selbst aufgrund seiner Homosexualität. Er hatte Probleme mit Alkohol. Er hatte Probleme mit Drogenmissbrauch. Er hatte Probleme mit seiner, das wusste ich zum Beispiel nicht, Probleme mit seiner... mit seinem Anger-Management, mit seinem, er hatte eine Wutproblematik so.
Was?
Ja, ja.
Anger-Management?
Ja, ja, der ist regelmäßig ausgerastet.
Ach so, so cholerisch oder was?
Genau, ja.
Krass, das wusste ich auch nicht.
Genau. Es geht viel um Einsamkeit, ja, und darum, die wahre Liebe zu finden. Also da werden sehr, sehr viele persönliche Themen aufgearbeitet und das, was der Film eben besser macht als Michael, ist, dass hier nicht zu 60-70% nur Konzertaufnahmen stattfinden. Also die Szenen, in denen er mal auftritt als Elton John, die kannst du an einer Hand abzählen. Der Film macht das ein bisschen anders. Hier werden ganz oft, also hier fangen die Figuren einige Male an, einfach zu singen, wie in so einem Musical. Aber nicht um nur zu besingen, ja, ich gehe jetzt in die Küche und hole mir einen Kaffee, hahaha, tralala, sondern die Filme sind dann wirklich dazu da, um dann seine Gefühlswelt zu besingen. Ich glaube, das sind dann tatsächlich auch Lieder von ihm.
Ja.
Das heißt, die erfüllen einen Zweck. Und das ist verdammt cool gemacht.
Ich kenne ja nur diesen Ausschnitt zu I'm Still Standing. Da ist, glaube ich, haben sie auch das Musikvideo irgendwie nachgebaut im Film.
Das ist ganz am Ende, glaube ich.
Ist das ganz am Ende schon? Okay.
Ja.
Ja, ich hab auf jeden Fall den Eindruck dadurch gewonnen, dass anscheinend hier bei Rocketman machen sie es eben so, dass Elton John durch, also die Traumata, die Abstürze, die er erlebt hat, durch Musik aufgearbeitet hat, ne? Durch seine einzelnen Stücke.
Ja. Das, obwohl das interessant ist, ne, er hat die wenigsten der Lieder, zumindest wird das jetzt so im Film dargestellt, ich weiß nicht, ob es denn echt auch so war, selber geschrieben. Ah. Ja, er hat sich nämlich mit einem Songwriter zusammengetan.
Wer denn?
Die, klar. Wie heißt der denn?
Wer
der
war
wird
das?
Gespielt von Jamie Bell und heißt Bernie Taupin.
Ach so.
Taupin.
Ach so, ich dachte, dieser Nick Kershaw. Von dem Nick Kershaw. Kennst du den Sänger?
Ich kenne den, ja.
Ja, ich dachte, der wäre das zufällig gewesen.
Ja, jedenfalls Elton John und der Bernie, die haben also jahrzehntelang zusammengearbeitet. Ja.
Oh.
Und ich denke mal, deswegen werden die auch viel übereinander gewusst haben. Vielleicht war dann dieser junge Herr sozusagen ein Sprachrohr für Elton John. Weil Elton John, also im Film wird es dann so inszeniert, Elton John liest sich die Songtexte durch und bevor er überhaupt damit fertig ist, sich die Songs, die Lyrics durchzulesen, hat er schon die Melodie im Kopf. Also er wird als so ein Wunderkind mit dem perfekten Gehör, sag ich mal, dargestellt. Mit dem absoluten Gehör.
Genau.
Kleiner Mozart oder was? Kleiner Mozart. Übrigens auch ein Musiker-Biopic, über das wir ja auch schon gesprochen
haben. Stimmt.
In dem es auch viele Höhen und Tiefen gab.
Oh ja.
Genau. Ja. Aber ich habe mich gerade mal hier ein bisschen durchgeklickt durch die Lieder von Elton John und er und Bernie Taupin teilen sich für viele Lieder die Songwriter Credits, genau.
Ja,
Rocketman, Tiny Dancer.
I'm Still Standing ist so mein Lieblingssong.
Ich hab eine Schwäche für Crocodile Rock. Ja.
Habe ich gerade gar nicht im Ohr, weiß jetzt nicht, welcher das ist.
Ja.
Muss aber, gleich mal rein.
Ja, hör mal rein, lohnt sich.
Ja. Ja. Aber schön, um es rund zu machen, ich habe dich das ja vorhin auch schon mal gefragt, fand ich ganz nett eigentlich, ob du bei Michael trotzdem mit so einem Michael Jackson Song im Ohr aus dem Film rausgegangen bist. Bei mir war das tatsächlich so. Ich hatte so ein bisschen...
Ich habe mich schon selbst entlarvt und gesagt, das war irgendwie You Got Me Working, working day and night. Da meinst du sogar, das war der Abspann.
Ich meine schon, dass der im Abspann war, ja.
Ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich meine, seitdem der Film läuft, dudelt halt Michael Jacksons Musik von morgens bis abends bei uns durch die Lichtburg. Also ich habe den Film jetzt gefühlt schon 20 Mal gehört und irgendwie 3-4 Mal das Ende gesehen, wenn ich dann am Ende den Saal da auskehre. Aber ja, welcher war es jetzt bei dir?
Was bei mir war es die ganze Zeit I'll Be There eigentlich schon.
I'll Be There. Das ist so eine Jackson 5-Nummer, ne?
Das ist eigentlich eine Jackson 5-Nummer, ja.
Genau, ja.
Mag ich aber ganz gerne. Es gibt auch eine, es gibt auch so ein Pepsi-Commercial. Da ist der erwachsene Michael, singt da nochmal I'll Be There.
Und it's a whole new generation.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es da mehr als einen gab.
Was jetzt? Pepsi-Songs?
Ja.
Oder Werbespots?
Mhm.
Nee, ich meine, das war nochmal ein Pepsi-Werbespot, wo er I'll Be There, ohne ihn umzutexten, so leicht... Ja. Ja, also zumindest das Besondere ist einfach, dass da Michael Jackson, der erwachsene Michael Jackson, nicht die Kinderstimme I'll Be There singt. Und das ist zwar relativ selten.
Ja.
Ich glaube auch kaum, dass er das jemals live irgendwo nochmal performt hat. Das ist auf jeden Fall.
Und welches auf der Setlist von der Victory Tour?
Ja, stimmt. Stimmt. Welches ist dein Lieblingssong? Oder Lieblingsalbum?
Von Michael Jackson?
Ja.
Thriller.
Thriller, echt? Okay.
Deins?
Ich glaube, es ist so...
Dangerous?
Ich wollte eigentlich erst, aber eigentlich bad. Ist es Bad, ja.
Ja. Auch nicht verkehrt,
ich
ne?
Ich glaube, ich mag, ja, aber ich glaube, ich habe Dangerous am meisten gehört, aber Bad ist, glaube ich, mein Lieblingsalbum. Suchen wir gerade nochmal die Setlist. Ja, wobei mein Lieblingssong ist ja auf dem Best-of drauf, also auf dem History- mit They Don't Care About Us.
Das stimmt, ja.
Das müsste eigentlich mein Favorite-Song sein. Wobei ich auch Man in the Mirror so oft rauf und runter gehört habe. Ja, Thriller gehört ja weniger zu meinen... also ist nicht so mein Favorite-Song. Auch wenn das Album Billie Jean hat. Aber hier die Thriller-Sequenz, die fand ich halt großartig im Film auch. Muss ich echt sagen, dieser Tanz und alles, also
ja. Fand ich halt auch wieder leider so ein bisschen verschenkt, ich sag dir auch warum.
Also ja, unterschreibe, ich weiß, was du meinst, aber erzähl.
Ja. Es ist geil, dass sie das, wie gesagt, nochmal nachgestellt haben, aber ey, sie haben jetzt ernsthaft diese Szenerie, warum aufgebaut, damit Michael seinem Assistenten sagen soll, dass der dem Regisseur sagen soll, dass er die Kamera mal ein bisschen anders hinhängen soll. Was ist denn das für ein Quatsch, ey? Weißt du, das hat doch schon wieder, die haben uns schon wieder nicht gezeigt, wie sie da kreativ gearbeitet haben.
Ja.
Du hättest doch mal sagen können, Michael Jackson wollte unbedingt diesen Kurzfilm drehen, um sein Album nochmal zu promoten, und weil er so ein krasser Perfektionist war, hat er da die besten Leute rangeholt. Ein John Landis, ja, ein Rick Baker, ey. Warum kann man sowas denn nicht einfach erzählen, ey?
Ja. Und war nicht auch, also den Bad-Kurzfilm, den hat ja auch Martin Scorsese gedreht, ne?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob bei der Pepsi-Commercial, war das nicht auch ein bekannter...
Ich glaube, das war auch ein bekannter Regisseur.
War das, oder war es nicht sogar Martin Scorsese?
I don't know, das weiß ich gar nicht.
Pepsi-Commercial? Nee, glaub nicht. Aber bei Bad auf jeden Fall, ja. Und stimmt, hier hat man auch kurz John Landis dann auf diesem Kamerakran gesehen, ne?
Ja. Ja, ja. Okay.
Ja.
Also eine Sache habe ich noch auf dem Zettel, auch nur ein kleiner Programmhinweis nochmal. Apropos Biopics und so. Es kommen ja bald sogar 4, das finde ich mittlerweile auch völlig überambitioniert. Es kommen bald 4 Filme raus von Sam Mendes. Ich glaube, der führt bei allen 4 in Regie, ne?
Ja,
die kommen. Alle diese 4 Filme beschäftigen sich mit den Beatles.
Ja.
Und jeder Film ist quasi aus der Sicht eines Mitgliedes erzählt. Ein Film nur über John Lennon oder zumindest seine Sicht, gespielt von Harris Dickinson. Dann kommt der Paul McCartney-Film mit Paul Mescal als Paul McCartney. Dann kommt Ringo Starr mit Barry Keoghan als Ringo Starr. Und dann kommt George Harrison mit Joseph Quinn als George Harrison. Die sollen irgendwie, glaube ich, im Abstand von, weiß ich nicht, einem Monat oder so ins Kino kommen. Oder vielleicht sollen die sogar im Abstand von einer Woche ins Kino kommen. Irgendwas war da. Also im Endeffekt musst du halt viermal ins Kino gehen, um dann die gesamte Geschichte der Beatles hier reinzuziehen. Nach Sam Mendeses Idee.
Ja. Eigentlich
ich bin gespannt, ist, ob das einer macht.
Eigentlich ist es ja eine prädestinierte Sache für ein Streaming.
Total,
Streaming-Angebot.
Ja.
Weil du da wenigstens vier Monate safe die Leute oder die ganzen Beatles-Fans an ein Abo bindest.
Das kannst du aber auch machen, wenn die Filme schon im Kino waren vorher. Also eigentlich kannst du die so sogar doppelt ausquetschen, die Leute.
Bin ich gerade, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Haben wir nicht eben auch irgendwas über Sam Mendes schon besprochen oder war das im Vorgespräch?
Das war im Vorgespräch, kurz, ja.
Ne? Nee, der hatte keinen.
Du hast doch noch kurz geguckt, was er so gemacht
hat. Ja, er hatte kein Musiker-Biopic vorher, nee. Nee. Stimmt, das war das.
Ein bisschen James Bond und so.
Ja. Ich weiß
nicht, was er sonst alles gemacht hat.
Ja, wie du schon gesagt hast, sehr ambitioniert. Ich habe leider, also ich mag die Beatles, einzelne Songs.
Ja, ich auch.
Aber ich war immer der größere Rolling Stones-Fan oder bin der größere Rolling Stones-Fan, wenn man das mal so zwei Rock-Pop, Rock'n'Roll-Bands aus England vergleichen will.
Ja.
War ich eher der Stoner, Rolling Stoner.
Matthias ist ein Stoner, sehr gut.
Deshalb.
Es ist schon wieder andere Ära, aber ich war immer so Queen.
Ja, gut, Queen steht über allem, ne?
Ja, und aus der Zeit davor vielleicht noch so ein bisschen. Obwohl, nee, es war nicht die gleiche Zeit wie Queen. Dire Straits auch geil.
Michael Jackson ist für mich der größere Sänger, der bessere Studio-Performer. Freddie ist für mich der bessere Entertainer, der charismatischere, nahbarere Entertainer, weißt du so. Der wirkt ein bisschen authentischer. Bei Michael Jackson ist bis heute so ein bisschen diese mysteriöse Distanz dazwischen.
Mhm.
Aber beide.
Ja, der ich glaube, Michael war auch um einiges schüchterner als Freddie Mercury. Ja. Also Freddie hat auf der Bühne ja alles gemacht. Ja. Michael Jackson war immer so ein bisschen verschämt.
Ja, auch in Interviews und so, man merkte Freddie dieses Selbstbewusstsein an und das war sehr erfrischend, immer sehr inspirierend eigentlich, sein Selbstbewusstsein.
Ja, der war um einiges weniger menschenscheu als Michael Jackson.
Ja, man kann schon, also Jacko, den King of Pop, Krone, Titel, der wird bleiben.
Ja, auf jeden Fall. So, mein Lieber, jetzt haben wir auch echt lange gelabert und deswegen würde ich jetzt
das
so
ging langsam gut
zum Ende hinkommen.
Ja, schönes Thema, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin, ich weiß nicht, ob es jetzt so rauskam, ich bin nicht so der größte Fan von diesem ganzen Genre, aber da kommen ja trotzdem immer mal wieder schöne Filme bei rum. So am Rande mal. Genau.
Wenn sie ein Podcast wert sind, dann werden wir hier auch wieder abliefern.
Auf jeden Fall.
Also spätestens die Beatles-Geschichte, da denke ich auch, dass wir da drüber sprechen werden. Das ist nämlich, für wann ist denn das angekündigt? A Four-Film Cinematic Event heißt es im Wikipedia-Artikel. The Beatles.
Also es dauert, glaube ich, noch 2 Jahre.
April 28. Alle 4 Filme sollen im April 28 in den Kinos erscheinen. Na gut, dann hören wir uns in 2 Jahren wieder, liebe Leute.
Okay. Ich bin mal gespannt, wie die das dann in der Pressevorführung machen. So zeigen sie uns dann alle direkt nacheinander oder muss ich echt jede Woche für einen Beatles-Film dann dahin kommen, ey?
Das ist so. Oh, jetzt eigentlich wollten wir schon Rausschmeißer machen, aber das ist so ein Cash-Grab, dieses ganze Ding.
Ja, Mann.
Ich sag's dir, Beatles-Fans sind, die sind noch kaufkräftiger als irgendwelche Taylor Swift oder Harry, wie heißt er? Harry Styles-Fans, weil die so ein bisschen älter sind schon und Ja, da wird auf jeden Fall der Rubel rollen ohne Ende. Wenn ich hier schon lese, alle Filme zusammen 400 Millionen Dollar Produktionskosten, ich sag dir, das wird ein richtig fetter Cash Grab, auch mit der Musik. Und das Interessante ist ja, um den Bogen jetzt rund zu machen, wer hat irgendwann mal die Rechte an den Beatles gekauft?
MJ.
MJ.
Ja, ich glaube, Paul McCartney redet seitdem kein Wort mehr mit ihm.
Ja.
Okay, also bis zum Tag seines Todes hat er mit ihm, glaube ich, kein Wort mehr geredet. Genau.
Der war, glaube ich, das habe ich doch jetzt erst irgendwo noch gehört. Der hatte nicht genug Kohle. Er hätte, glaube ich, es heißt, er hätte die Rechte auch gerne zurückgekauft an den ganzen, am Beatles-Katalog. Er hat aber nicht genug Kohle. Michael hat mehr Geld am Start gehabt, ja. Also gehen wir mal stark davon aus, dass Michael Jackson Estate auch an dieser Produktion hier Geld verdienen wird. Ja. Ach, ist das schön.
Ja.
Die Entertainment-Branche. Ja.
Okay.
Mal gucken.
Ja, schauen wir mal, was wir nächste Woche machen.
Ja.
Vielleicht fällt uns was Aktuelles ein.
Ja.
Vielleicht beschäftigen wir uns mit Deer Hunter. Hunter oder Hunters, weiß ich gerade gar nicht mehr.
The Deer Hunter. Ja, mal gucken, ob wir den schaffen, ne? Ich weiß jetzt auch nicht. Was nächste Woche? Irgendwann in dem Monat werden wir auch nochmal über Star Wars sprechen, schätze ich mal.
Oh,
So um
muss
den
ich mal Mandalorian
20.
gucken.
rum.
Jetzt gerade, ey, bin ich in so einem übelsten Sucht-Binge, Zyklus gefangen. Ich gucke gerade Cobra Kai zum ersten Mal. Und es ist ja
Geil.
schon irgendwie bescheuert, aber irgendwie macht es auch einfach Spaß.
Macht Spaß, ja. Mal gucken, wie
Ja.
lange du dran bleibst.
Also ich werde es jetzt durchziehen.
Ja, mich hat es irgendwann verloren.
Ja.
Zu repetitiv, aber.
Ja, das muss ich sagen, ich bin jetzt am Anfang von Staffel 4.
Ah,
Mittlerweile finde ich es auch so,
okay.
ey, ja, Cobra Kai gegen
Ja, ja.
Miyagi-Do, okay.
Und wieder ein neuer Legacy-Charakter.
Und Eagle Fang und wieder ein neuer Legacy-Charakter, genau. Aber natürlich verlaufen die Handlungsstränge immer so ein bisschen im Sande, nur um den Charakter mal gezeigt zu
Ja.
haben, so wie mit, wie hieß sie, Ellie, glaube ich, ne?
Ja.
Naja, gut.
Elizabeth
Aber wir wollen
Shue, ne?
nicht. Genau.
Ja, sie war ja
Wir
bei,
wollen euch jetzt
bei.
aber nicht hier voll labern mit Cobra Kai, ne?
Naja.
Was hat sie gemacht?
Ja, sie war doch bei Back to the Future, wollte ich noch kurz. Sie war doch die erste Lorraine.
Ach, echt?
Ja, sie war doch nur im ersten Teil, glaube ich.
Die erste Lorraine? Ach, du meinst die Freundin von Marty, oder
Ja,
was?
genau.
Aber die ist doch nicht Lorraine. Lorraine war doch von seiner Mutter, oder?
Ach so, Lorraine, nee, sie hieß,
Die hieß, ja, die hieß,
Jennifer.
Jennifer, genau.
Ich meine, sie war
Das
nur.
war die, ey.
Ich meine, sie war nur im ersten Teil.
Claudia Wells.
Nee, nee, Elizabeth Shue.
Hier steht aber Claudia Wells für
Ja,
Jennifer Parker.
weil sie im zweiten Teil dann und im
Ach, sie war im
dritten.
zweiten. Ah, okay.
Und du hast ja dann so am Anfang des
Elizabeth
zweiten
Shue.
Teils hast du ja das Ende des ersten.
Ach jo, das ist sie wirklich, ey. Krass,
Ja.
sie das jetzt erst. Krass, ey. Ja.
Elizabeth Shue.
Karate Kid. Aber gut. Vielleicht, falls sie uns irgendwann ganz langweilig ist, machen wir auch mal einen Cobra Kai Deep Dive. Keine Ahnung. Oh mein Gott.
Oh, da
Nee.
müsste ich es ja rewatchen.
Ja, nee, dann lieber nicht.
Also,
Okay.
nicht, dass es schrecklich war oder so, aber es wiederholt sich irgendwann,
Ja,
hatte ich
eben.
das Gefühl.
Ja, es wiederholt sich
Eine
immer mehr.
sehr
Keine Ahnung,
charmante,
aber.
sehr gute Serie auf jeden Fall.
Ja. Haben viele charismatische Charaktere und Darstellende. Okay, mein Lieber, ich danke dir für dieses
Ja, ich
Gespräch.
danke dir auch.
Ich muss jetzt mal Ray nachholen und du kannst hier mal Rocketman reinziehen.
So sieht's aus.
Und ihr da draußen, schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, wie ihr zu Biopics steht, zu Musiker-Biopics, falls irgendwelche Michael-Fans, die kommen ja irgendwie immer aus allen möglichen Löchern gekrochen, ne? Ich bin Michael-Fan, Matthias hat auch gerade gesagt, dass er die Musik überhaupt nicht verkehrt findet. Deswegen spart euch irgendwelche Fleddereien in den Kommentaren. Unsere Meinung zum Film ist die, wie sie nun mal so ist, die werdet ihr nicht ändern. Lernt was über Filme dazu, dann werdet ihr auch wissen, wie gut Filme sein können. Dieses Michael-Biopic ist es leider nicht. Bei allem Lob, was wir für die Performances durchaus übrig hatten, vor allen Dingen an Jafar Jackson und Cormen Domingo. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich weiß nicht, ob Matze noch was hat.
Unterschreibe ich alles, was Niklas gerade gesagt hat. Guter Entertainment-Spielfilm, kein gutes Michael Jackson Biopic. So.
Ja. Wie gesagt, ich bin im Kino auch mitgegangen mit der Musik, hatte auch Spaß daran, aber wie gesagt, nennt mir eine Sache, die dieser Film mir beibringen konnte über MJ, ja, die ich nicht schon vorher wusste oder die nicht jeder Mensch auf der Welt schon vorher wusste. Ja? Also sowas wie das Biopic von Ray oder von Johnny Cash. Tut mir leid, das hat der Film einfach nicht gemacht. So, jetzt soll es das aber wirklich gewesen sein. Ich würde sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen im Kino oder zu Hause. Nicht? Und natürlich einen guten Ritt. Heute stehe ich nicht auf dem Schlauch.
Nein, geht selber rein und macht euch selbst ein Bild davon. So.
Sowieso. Und genau, das machen wir jetzt auch. Keine Ahnung mit welchen Filmen. Ja. Mal schauen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüssikowski.